Aufgepasst! Pünktlich zum Valentinstag gibt es die Kulinarik-Kiste. Für einen sinnlichen Valentinstag zu zweit ein Season-Special. Die Liebeserklärung Eat, Drink, Love. Absolute Exklusivität. Handverlesen und aufgelegt von den Besten der Szene. Limitiert auf 99 Stück. Heiko Antoniewicz kocht zu den Lieblingsweinen von Thomas und Dietmar. Kein Kochen, keine Küchenakrobatik, einfach super easy in Vor- und Zubereitung für mehr Zeit zu zweit. Dippen, lutschen, knabbern, löffeln, gern auch im Stehen, in der Küche oder gemütlich auf der Couch. Es darf sexy und sinnlich zugehen, statt steif am Dinnertisch. Denn Liebe geht durch die Kiste. Jetzt bestellen auf kulinarik-kiste.com.
Whiteboard, es gibt Whiteboard.
To the fish.
Ja, ja, direkt aus dem Kühlschrank auch. Und zwar ein Creator 2012. Ich heb das Depot natürlich auf, ich bin der Schwabe. Es wird nichts weggeschmissen. Selbst auf dem Depot wird noch was gemacht, erzähle ich auch gleich was.
Die Prinzessin hat immer gute Ideen, was man zu Wein essen kann.
Fisch. Ich würde den Fisch dazu essen.
Oh.
Aber.
Apfelzahn oder? Also, wenn es wirklich richtig scheiße läuft, ja, dann haben wir wenigstens lange was Genussvolles zu trinken.
Ja, ist so.
Andere haben Gold im Keller, du hast Portwein im Keller,
kannst
auch verscherbeln.
Ja. Ja, wir haben ja gesagt, zu Ü50, entweder über 50 Millionen oder über 50 Hektar. Ja. Alter, egal. Was ist ein Enterbender? Ach, ein Erbender. Ich habe noch nie 2 Stunden lang so gelacht, ja, Bauchkrämpfe gehabt.
Manchmal schließe ich die Augen. Stell mir vor, ich sitze am Meer. Dann denke ich an diese Insel und mein Herz, das wird so schwer. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich habe solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee.
Ich will zurück nach Westerland.
Du Lyriker.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich dachte mal, das ist eine andere Note.
Seid ihr romantisch mit euch?
Ja,
das hätte ich gerne vermutet.
Ja, aber ich kann auch anders.
Ach so.
Ja, frei nach dem Motto, Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben, begrüße ich meinen Mäher vom Dienst, Thomas Mähnickel. Und in der Pollerecke frei nach, die Seele braucht Seeluft, der Körper braucht Fischbrötchen, unser Sylter Backfischbrötle, Sebastian Klein.
Moin.
Geht auch anders.
Dietmar, wir sind da.
Wir sind
auf Sylt. Zum ersten Mal auf Sylt. Wir haben schon so viel hinter uns. Wir waren in Zürich bei Meta.
Ja.
Wir waren viel unterwegs in letzter Zeit. Aber wir sind zum ersten Mal, das ist der nördlichste Podcast, den wir jemals gemacht haben.
Ja, und der frischeste auch. Ja.
Es ist lausig kalt gerade geworden.
Lausigkeit. Aber ich habe schon ein paar Ideen, wie wir diese Folge nennen könnten. Wir müssen mal diskutieren.
Ja.
Ich habe eine Überlegung. Ein Mann, ein Port. Mhm. Was man auch machen könnte. Willkommen im Podcast. Mhm. Oder zu Gast beim Sylter Kulinarik-Portier oder ein Porträt von Sylt oder The King of Port.
Also, du bist schon bei den Karlauern richtig angelangt. Ja. Ne? So. Auch, ich glaube, das hat Johannes auch irgendwann mal gesagt, Portun. Wir sind in Portun.
Ja, das ist auch gut.
Oder?
Wir müssen uns ja auch so ein bisschen in Stimmung bringen, weil wir haben noch nie so früh wie heute einen Podcast aufgezeigt. Ne? Es ist 9:30 gerade.
Ja.
Morgens 9:30 in Deutschland.
Und ich habe noch mal einen Knopf aus.
Also, Podcast
auf. Das geht gar nicht.
Es ist auf jeden Fall schon hell.
Ja, genau. Es ist gerade hell geworden.
Ja, ich würde einfach sagen, wir suchen uns gleich dann was daraus aus, was du da vorgeschlagen hast.
Das machen wir.
Und damit, weil Johannes schon auch richtig Lust hat, fange ich doch mal an, mal zu sagen, wer eigentlich unser Gast ist heute, oder? Okay. Aufgewachsen im Schwarzwald, wurde er schon früh
vom Bezug zur schwäbischen, aber allgegenwärtigen Natur geprägt, den er heute als Wurzel seines Wissens sieht. Aufgewachsen als eines von 10 Kindern auf dem Bauernhof seiner Eltern in Heiligenbronn, Schramberg. Neben vielen Hoftieren hatte sein Vater über 60 Jahre auch Bienenvölker. Somit waren sie große Selbstversorger im Kreislauf der Natur. Mit 15 in die Lehre gegangen, laut eigener Aussage, wollte ihn keine Schule mehr haben. Der möchte gern Glasbläser, wuchs zum 2-Sterne-Koch und Visionär. Leidenschaftlicher Gärtner, Kräuter, Blüten, Beeren und Holzsammler, unter anderem in der Kindheit mit dem Bulldog unterwegs. Er war auf einer Schule mit sehbeeinträchtigten und gehörlosen Eleven. Seinen ersten Schluck Wein hatte er in der Wallfahrtskirche, St. Gallus, getrunken. Er liebte das Kilbelsingen oder liebt es immer noch. Kochgastgeber, Hotelier, Lebensmittelbeschaffer, Genießer und Radler. Mit seinem Kutter Traumfänger stach er in See, doch mit einem Kutter muss man auch fischen gehen. Zeitmangel ließen ihn den Kutter letztendlich verkaufen und er wechselte vom Schiff auf das Austernrad. Wilsekalle ist sein Lieblingswetzgar. Sein Must-Have ist Schlotzinger Kartoffelsalat mit Bratwurst. Unser heutiger Gast, der schwäbische Sylter, der König der Dünenmaultaschen und des Austerkrauts, der Mann auf dem Sandhaufen mit viel Wasser. Ein großes Moin und ein schwäbisches Grüß Gott an Johannes King.
Yay. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Chapeau, Chapeau. Das war meine Einleitung. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ja, das ist gut recherchiert. Gut zusammengetan.
Kilbesing, erklär mal bitte für den lieben Thomas
Kilbesing. Kilbesingen, das ist, ja, Anfang November ist es dann, wenn man, oder Ende Oktober ist es eigentlich, wenn man Laternenumzug ist das dann. Also woanders wäre es vielleicht Kirmes und im Schwarzwald ist es dann Kilbesing. Da geht man von Haus zu Haus, die Kinder mit Laternen oder eben mit Rüben, bei uns gar nicht zu sehen mit Kürbissen, bei uns gab es keine Kürbisse, sondern mit richtigen Rüben, die hat man ausgehöhlt, Augen reingeschnitzt, ein kleines Hütchen raufgemacht, eine Kerze rein, dann ist man da von Haus zu Haus gegangen, hat die wunderbare Süßigkeiten abgeholt oder auch 50 Cent, 50 Pfennig natürlich damals. Und das war sehr schön, auch sehr einprägsam. Meine Kinder viel, viel später, also 20, 30, fast 40 Jahre später, wir haben in Berlin gewohnt und wenn wir in Schwarzwald gefahren sind, meistens Ende Oktober, weil da Herbstferien waren. Und die haben Kilbesing gelernt. Das ist ein Berliner Görn, aber auf Schwäbisch können die wunderbar Kilbesing. Hit ist Kilbe, morgen ist Kilbe.
Sind die zweisprachig aufgewachsen?
Nee, die verstehen zumindest den Dialekt.
Ja. Und sie lieben auch merkwürdigerweise, so wenn ich das richtig lese, auch veganes Essen, wenn sie mal da sind.
Ja, ja, das sind, also von den 4 sind 2 Fleischfresser, ein Vegetarier, ein Veganer. Und wenn wir alle zusammen im Schwarzwald sind, dann sind alles Flexitarier und essen dann alles, auch Maultaschen, auch Schlachtplatte, weil Originalton, es fühlt sich einfach ehrlich an.
So ist es.
Ja.
Ja. Bei uns in Schleswig-Holstein hieß das Rummelpott singen.
Ah ja, Rummelpott.
Das gibt's dann zu Silvester. Zu Silvester haben wir das immer gemacht, aber es war dann auch so ähnlich. Nur ohne Rüben in der Hand, aber.
Ja, mit weniger Kultur.
Ja. Hast du dann auch so Kürbisse ausgeschnitzt?
Und nee, keine Rüben, keine.
Angemalt, ne? So ein bisschen Halloween, quasi Halloween vorgezogen.
Ja, die haben mir immer so eine Tüte auf den Kopf gesetzt. Ich weiß gar nicht warum, aber naja.
Ich kann's verstehen. Aber egal. Portwein.
Ja.
Warum Portwein?
Ach, Portwein. Portwein ist, also für mich ein fantastisches Getränk. Warum Portwein? Vor 40 Jahren bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Vor 40 Jahren. Das ist echt krass, ne?
1983. Du bist doch erst 43.
Ja, ja, genau. 1983 habe ich bei Franz Keller in Köln gearbeitet. Bei dem Junior Franz Keller. Und wir hatten damals einen Gast. Der hat sich Dienstag bis Samstag war geöffnet. Der hat sich dienstags immer eine Flasche Portwein bestellt. Ein Geschäftsmann. Und der kam immer mittags zum Essen. Wenn ein Geschäftsbesuch dabei war, durfte die Flasche nicht an den Tisch gebracht werden. Das war ja seine Flasche. Und von der Flasche habe ich vom Oberkellner, Vincent Mossonnier, Le Mossonnier in Köln, einer der begnadetsten Gastronomen in Deutschland. Der war damals Restaurantleiter dort, auch noch blutjung. Und der hat mir da ab und zu ein Schlückchen von abgegeben. Und das war meine erste Berührung mit Port. Die Krux daran war, das war immer echt richtig, richtig geiler Portwein, was der getrunken hat. Ich habe es erst später erfahren. Angefüttert worden bin ich mit Kindheit und Normal 1963, also A, mein Jahrgang und B, echt ein Kultwein. Heute fast nicht mehr zu kriegen, auch nicht mehr bezahlbar, ist einfach weg.
Das war aber nicht im St. Gallus, ne?
Das war nicht im St. Gallus, nee, das war Köln-Aachener Straße. Da hat das wilde Leben getobt. Und das war wirklich meine erste Berührung mit Port. Und dann hat das aber auch längere Zeit gedauert, bis ich mich da sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und bis das erste Mal im Dorotal war, das war, glaube ich, 95 oder 97 war das, als ich das erste Mal da unterwegs war. Und das ist ja, wer mal dort war, der kann es verstehen. Es ist Weltnaturerbe, das obere Dorotal. Es ist eine fantastische Region. Da oben, da hängen 2 Bilder. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber die 2 Jungs können es gerade sehen. Die 2 Bilder habe ich mit dem Handy gemacht. Und da kann man verstehen, was das für eine grandiose Landschaft ist. Und
wir zeigen sie auf Insta.
Bitte?
Wir zeigen sie auf unserem
Insta. Ja, genau. Da können wir es zeigen. Und vor allem auch, es ist eine begrenzte Region. Also es ist nicht überdimensional. Es ist eine kleine Region im Norden von Portugal, am Douro gelegen. Das ist klassifiziert. Seit 1700 schießt mich tot. Also längst, bevor Bordeaux eine Klassifikation vorgenommen hat. Und da kommen eben diese besonderen Weine her. Und wenn man bedenkt, dass es seit 200 Jahren sich da fast nichts verändert hat in der Stilistik von Portwein, das ist schon irre. Wo gibt es so ein Produkt, das über diese lange Zeit hinweg so ein Standing dann auch hat? Und ich könnte jetzt ewig weit ausholen. Ja. Und es braucht halt Zeit, Portwein. Und ich habe schon viele Menschen auf legale Art und Weise davon abhängig gemacht. Und immer wieder anfüttern. Und es gab auch im Söringhof früher schon eine exorbitant große Portweinkarte. Und wenn das Angebot eben gut ist, dann schlagen die Gäste auch zu. Und dann lassen sie auch was Neues ein. Und wenn das Angebot so mittelmäßig ist, gibt A oder B zur Wahl oder Pest und Cholera zur Auswahl, dann macht es natürlich keinen Spaß. Ne? Und Portweinkultur ist in Deutschland sehr schwierig, das gibt's eigentlich gar nicht. Also haben wir die eingeführt, zumindest in meinem Dunstkreis drumherum. Und das haben wir schon ganz gut geschafft. Inzwischen haben wir eine wunderbare Fangemeinde.
Also auf Sylt ist auf jeden Fall der Portwein schon mal angekommen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber sag mal, warum ist das so schwierig in Deutschland? Warum ist Portwein nach wie vor immer noch so stiefmütterlich?
Also vielleicht muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Deutschland hat eigentlich mit Portwein überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Und wenn man mal so 500 Jahre zurückgeht, wer waren denn die großen Seemächte damals? Waren die Portugiesen, waren die Engländer, waren die Benelux, also die Holländer und die Spanier. Jetzt lassen wir mal Spanien und Benelux so ein bisschen weg. Aber die Engländer und die Portugiesen haben sehr schnell Handelsbeziehungen aufgenommen. Und es kam viel Holz aus England, weil die haben so auch schon vor 200, jetzt muss ich mal reinziehen, vor 200 Jahren haben die schon 60.000 Fässer pro Jahr gebaut. 60.000 Stück pro Jahr, um das Ganze zu handeln. Also so viel Produktion war da schon da. Und so fing der Handel damals eben auch an. Und so manch ein Engländer oder Seefahrer, wie auch immer, hat eigentlich gemerkt, dass es da in Portugal richtig schön sonnig ist und weniger neblig ist und dass es da auch schöne Frauen gibt und es guten Wein gibt und schönes Obst gibt. Und hat sich dann dort niedergelassen. Und so heißen die Weingüter oder viele Weingüter heute Cockburn, Croft, Warrell, Dows, Grahams. Ja, das sind alles andere als portugiesische Namen. Und so ist eben auch dieser Handel und diese Kultur von Portugal nach England, die englische Kultur nach Portugal getragen worden. Und man kann schon sagen, das Hauptland oder die, ja, England nach wie vor ist Weltmarktführer Nummer eins, was Portwein betrifft. Zumindest auch, was die hochwertigen Portweine betrifft. Und das hat in Deutschland nie stattgefunden. Das also Portwein, das war so ein totales Nischenprodukt und dann, ja, vielleicht der eine oder andere kennt es bei Oma. Oma hat das da auf ihrem Barwagen drauf.
Neben dem Eierlikör.
Genau, neben dem Eierlikör. Und in der Hausbar stand das dann so drin. Eigentlich war das eher zum Verkochen. Manche Leute, es gibt tatsächlich Menschen, die denken, Portwein kann man nur zum Kochen nehmen. Ja, oder Madeira. Und Kelkatastroph. Ja, und da kann man aber, ja, das ist eine andere Liga, in der ich da arbeite und mit denen ich auch die Gäste abhängig mache. Das ist einfach ausgesuchte Ware, wirklich sehr ausgesuchte Ware dann eben auch. Und das ist eben auch auf eine besondere Art und Weise hergestellt und gereift vor allem auch und teilweise 10, 50 Jahre, teilweise sogar 100 Jahre alt. Jetzt Portwein muss jetzt nicht unbedingt 100 Jahre alt werden, aber Vintage Port so zwischen 20 und 50 Jahre, das ist schon richtig gut. Und die Tonys und die Rubies und alles, was da noch zwischendrin ist.
LBB, wir sitzen hier wirklich in einem riesen Flaschen mehr von Portwein. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Flaschen um mich herum gesehen von Portwein.
1000 Stück. Das.
1000 Stück?
Ja. Man sieht das kaum, weil so viele Kisten da hier stehen.
Wann hast du angefangen, das aufzubauen?
Ah, als der Keller zu knapp geworden ist, habe ich gedacht, jetzt muss man irgendwie lüften und muss das irgendwo hinbringen, wo es auch mehrere sehen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich habe die Räumlichkeit. Wir sind im alten Bahnhof in Keitum. Das ist eigentlich ein historischer Ort hier. Das war die ehemalige Bahnstation von Westerland zum Fährhafen nach Munkmarsch, als es noch den Hindenburgdamm gar nicht gab. Das war die Postkutschenstation und später dann auch eine Inselbahnstation. Und dieser alte Bahnhof, konnte ich glücklicherweise pachten. Die Räumlichkeit, das sind knapp 35 Quadratmeter, haben wir ein bisschen saniert, haben wir hübsch gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, endlich kann ich Portwein meine ganzen Bandbreite zeigen und nicht immer nur ein paar Flaschen oder so ein halbes Regal. Und die 1000 Flaschen, die jetzt hier drin stehen, die sind gut platziert. Deswegen, es fällt gar nicht so sehr auf. Und es kommen Freaks rein, die wissen ganz genau, was sie wollen. Die gucken ganz genau, was gibt, was das. Und dann kommen Ahnungslose rein, die aber glücklich wieder gehen. Also das ist meine Aufgabe oder unsere Aufgabe. Ich habe eine zauberhafte Mitarbeiterin.
Also wie Thomas?
Ja.
Ich wollte es gerade sagen, apropos Ahnungslose. Ich habe mich so auf heute gefreut. Ich hab Johannes im Herbst einmal kurz hier besucht. Haben wir uns 20 Minuten unterhalten und er hat mir den Laden gezeigt. Und 20 Minuten lang habe ich diesen Mann angestarrt. Und dachte, mein Gott, werde ich viel lernen, wenn wir diese Folge machen. Es macht gar keinen Sinn, mich tief inhaltlich vorzubereiten. ich werde einfach nochmal die anderthalb Stunden Folge dann später nehmen, um für mich noch ein bisschen was raufzuschaffen. Ja. Also im Tal der Ahnungslosen ist es in der Tat so, da wird heute eine Menge von uns draufkommen. Und 1000 Flaschen auf 35 Quadratmeter, es fällt wirklich nicht auf, dass es so viele sind. Aber es sieht toll aus, toll eingerichtet.
Also sind ein paar weg, vielleicht sind es nur noch 920. Ein paar haben wir natürlich auch verkauft. Und das ist quasi so ein Pop-Up-Store, den wir hier machen, mit Portwein Madeira. Und da machen wir dann auch Portwein-Tastings, Portwein-Seminare, also richtige Schulungen auch. Ich mache auch Mitarbeiterschulungen. Neulich habe ich eine Schulung für die Mitarbeiter von Timelze in Hamburg gemacht. Ich habe noch nie 2 Stunden lang so gelacht. Wir haben Bauchkrämpfe gehabt. Aber die waren alle so geil drauf. Die waren wirklich so gut drauf. Und wirklich, da habe ich so eine Schar von Ahnungslosen gehabt. Und die haben das so gefeiert. Und Tim hatte nur 10 Minuten Zeit, hat aber doppelt so viel getrunken wie alle anderen in den 10 Minuten. Und aber war sehr spaßig.
Er trinkt es ja immer in der Badewanne.
Ne? Ihn belieferst du privat, ne?
Naja. Er weiß nicht, was er will, aber ich weiß, was ich habe.
Du weißt, was er braucht.
Ja, ich weiß, was er braucht. Ja. Aber es sind homöopathische Mengen.
Ja, ja. Apropos, wir wissen, was wir brauchen, wollen wir endlich mal anfangen?
Ja.
Mit was denn? Sagen.
Ja, das ist eine entscheidet unsere Weinprinzessin.
Oh.
Sebi.
Ja. Ich entscheide, wir fangen an. Wo ist denn die Auswahl?
Die Auswahl steht hier. Also ich war vorher schon begeistert, was ich hier gesehen habe.
Da fehlt noch eine Flasche.
Genau, die kleine Flasche kommt von mir, ausnahmsweise. Sonst bin ich ja die große Flasche neben der kleinen Flasche.
Ja. Na, ich würde mal sagen...
Und ich habe auch die alte Flasche diesmal dabei. Komisch, Dietmar, was ist denn los mit uns beiden heute?
Ich weiß nicht.
Ja.
Also mit dem Alter hat das nichts zu tun.
Nee. Aber intelligent ist sie wenigstens.
Ach so, geht's gerade drum, wer mit was wie anfängt.
Ja.
Da kann ich schon mal Abhilfe schaffen.
Gerne.
Sollen wir sagen, was wir haben?
Insgesamt? Ja, das können wir gerne machen.
Also hier 91er Rammer Spinters Vintage Port.
Den habe ich mitgebracht, ja.
Ja, das ist das. Sowas in einer halben Flasche zu kriegen, kriegt man nicht mehr oft. Halbe Flaschen, die dann, ich sag mal, jetzt 30 Jahre alt sind, das natürlich. Also die Flasche hat einen Top-Zustand, die hat vorhin den Korken rausgemacht. Korken ist super rausgegangen. Die war also auch gut gelagert, kann man am Korken erkennen. Bin gespannt, wie sie schmeckt.
Ich habe 30 Jahre auf heute gewartet.
Ja. Und dann gibt es was ganz, ganz Junges, was Blutjunges, 2019. Quinta de Valle Mayo.
Ja, das entspricht meinem Alter.
Ja. Ah, okay.
Dem Geistigen.
Eine Quinta, die echt im Aufstieg auch ist. Und die sind eigentlich sehr bekannt für Tawny Ports. Machen aber auch ausgezeichnete Vintage Ports. Und ich habe vorher die Flasche aufgemacht. Da muss ich immer einen kleinen Schluck probieren. Na, kann ja nichts Korkiges hier hinstellen. Ich verrate noch nichts. Ah, und dann gibt es was, meine Bottle, die habe ich gerade aus dem Kühlschrank geholt, damit erübrigt sich dann auch mit, was wir anfangen. Whiteport, es gibt Whiteport.
To the fish.
Ja, direkt aus dem Kühlschrank auch. Und zwar ein Creator 2012 von Newport. Der ist 2023 abgefüllt worden, also 11 Jahre war der im Fass, ist dann abgefüllt worden. Und von der Reihenfolge her würde es eigentlich Sinn machen, wir fangen mit dem Whiteport an. Und steigen dann in die Vintage ein, wobei ich dann erst den Älteren probieren würde und dann den Jüngeren.
Ja, sehr gerne. Ja, alles, was du sagst, Chef.
Soll ich angießen?
Gerne. Ja, bitte.
Boah, ich treffe das Glas.
Wenn nicht, schaffen wir Abhilfe.
Oh.
Geile Farbe, ne?
Ja. Mega.
Auch ein geiles Glas.
Ja, da.
Ich danke.
Kannst du mir das andere noch überreichen?
Ja. Bräuchte noch eins für die Prinzessin. Können wir so eins nehmen?
Ja. Ja, mega Farbe hat das Ding. Die Newports, ich bin öfter mal im Duro-Tal unterwegs und so auch vergangenen September und da kam gerade dieser 212er raus. Da haben die aber nur irgendwie 3 Pipes davon und das ist ja nix. Pipes sind 550 Liter, also was sonst in der Weinwelt des Barrique-Fasses ist in Portugal das Pipe oder Pipa und hat 550 Liter und das ist so eine Messeinheit auch. Man weiß, er kriegt 750 Flaschen raus, also 700 Flaschen gibt es dann knapp und wenn er da nur 3 Pipes davon hast, sind knapp 2000 Flaschen, ist ja nix. Ja, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen kühl, aber ich bin sowieso ein großer Fan davon, Portweine eher zu kühl zu trinken. Die größte Krux ist, dass Portweine immer viel zu warm getrunken werden. Die haben ja immer 20% Alkohol. Und wenn du 20% Alkohol warm trinkst, dann wirkt es schon mal breit. Und White Port davon tatsächlich kalt. Man nimmt es dann so ein bisschen in die Handfläche rein und kann es ein ganz klein bisschen erwärmen, dass es nicht zu kühl ist.
Apropos und, White, ich habe eine Frage, Johannes. Ja. Es gibt so einen legendären Streit zwischen Christian Lohse und mir, als ich mal sagte, der Wein ist weiß. Ja. Er mich gleich korrigiert und sagte, nein, der ist eher grünlich.
Okay.
Wenn wir jetzt mal diesen White Port ansehen, ja, sieht er eher aus wie ein Bernsteinport.
Ja.
So vielleicht hier vom Roten Cliff hier in Kampen bei euch.
Obwohl es ein White Port ist.
Obwohl es ein White Port ist. Warum ist das jetzt White, obwohl eigentlich schon relativ rötlich
rostig
ist, ja.
Ja, aber geil, wirklich brillante Farbe. Ja. Kriegt er, weil er 11 Jahre im Holzfass lag. Und die werden nicht in neue Holzfässer reingelegt, sondern in gebrauchte Holzfässer. Mhm. Man möchte ja nur die Atmungsaktivität vom Holz haben. Nicht mehr, also keine Oxidation, ja, sondern Atmungsaktivität. Und das reicht diesem Portwein wunderbar aus. Und das gibt dann eben diese brillante Farbe.
Das heißt, wenn er reingefüllt wird, ist er noch heller?
Weiß.
Weiß, richtig.
Fast weiß.
Fast weiß.
Ja, fast weiß. Ja, ja. Und dann nur durch die Lagerung kriegt er die Farbe. Und wow, je länger er da drin ist, desto mehr Farbe kriegt er auch ein bisschen. Aber das ist schon, ach so.
Hast du einen Trinkspruch?
Sagst du immer was? Um die Uhrzeit schon?
Ja.
Hey,
ja.
Sagt die Fröschen zu dem Frosch, trunke nein und halt dein Gosch.
Um die Uhrzeit ist hervorragend.
Oder? Cheers. Cheers. Der ist auch relativ trocken, ist der. Das ist Codega, Bicall, Arinto, Voisinho. Das sind die Rebsorten, also nichts damit Riesling, Sauvignon, Chardonnay oder so. Portugal ist ja das Land mit den meisten autochthonen Rebsorten. Das heißt, Rebsorten, die woanders gar nicht vorkommen. Und da ist viel eben auch aufgepropft worden. Jetzt aber auch das Douro-Tal klimatisch gesehen wirklich sehr besonders. Na, es ist besonders heiß im Sommer, 40 Grad Mittagstemperaturen, völlig normal. Zwischen April und Oktober regnet es eigentlich nie.
Wow.
Und auf den zwei Fotos, die da oben hängen, das war Mitte September, grüne Rebstöcke habe ich da vorgefunden. Obwohl die 6 Monate kein Wasser gesehen haben und 40 Grad Mittagstemperaturen aushalten mussten. Dann kann man verstehen, autochthone Rebsorten, die sich einfach dort auch wirklich mit arrangiert haben, mit der Natur, 12 Meter tief wurzeln, überhaupt keine Seltenheit. Und das ist fantastisch, wenn man das mal sehen kann. Und dann auch riechen kann und wirklich auch erleben kann.
Und dann gibt's ja auch Geschmack, wenn sie so tief wurzeln,
ja,
und
sich so angepasst haben. Ja, insgesamt einfach. Diese Rebsorten, die ich vorher gerade ausgezählt habe, jeder hat eine andere Funktion. Die eine ist ein bisschen mehr für die Säure zuständig, die andere für die Frucht. Die andere ein bisschen mehr für die Tannine, für die Gerbstoffe dann eben auch. Die werden ja teilentrappt, werden die auch gepresst, gestampft, damit eben auch von den Stielen diese, ich sag mal, diese flüchtigen Säuren auch mit in den Portwein reingehen. Ja, oder in Wein, was die im Gerüst nahe gibt. Aber das, schon gut, ne?
Ja, ist schon gut. Ja, schon wirklich gut. Ja, eine schöne Süße, aber auch so eine kleine herbe Note noch dabei. Und die Farbe ist auch der Hammer.
Ja, also gestern Abend hatte ich im Portwein Seminar, so ein Einstiegsseminar. Und da gab es dann White Port Extra Dry und daneben gab es 2012 White Port. Und das eine hat ausgesehen wie Wasser im Glas. Das roch aber gut, das war wirklich nett, das ist gut, da kann man auch Eiswürfel reinmachen, Minze, Limette, schön Port Tonic draus machen. Aber das, da macht man keine Minze rein und keine keine Limette.
Aber grundsätzlich Eis in Portwein, sagst du ja, nein, vielleicht?
Ja, so ein Port Tonic, das ist ja im Moment gerade so ein Getränk, was sehr üblich ist. In Portugal übrigens ist das ein totales Standardgetränk, Port Tonic, mittags bei 30 Grad, bei 35 Grad. Also das ist ein paar Eiswürfel, Limette und Minze. Dann so 6 Zl White Port rein und 4 Zl Tonic drauf, dann hat das weniger als 10% Alkohol. Also es ist echt leicht zu trinken. Und es ist sehr erfrischend, appetitanregend.
Ja, Wasser wäre auch völlig überbewertet.
Ja, genau. Auch viel besser. Aber hier, da macht man kein Eis rein. Aber das ist so ein ganz klassischer Zwischenport. Man braucht doch so einen Zwischenport, also der im Kühlschrank steht. Und am Nachmittag, also am späten Nachmittag, wenn man da dran vorbeiläuft, dann ist der quasi sehr, also direkt trinkfertig. Man braucht nichts dekantieren, nichts, nur gar nichts. Man muss nur rausnehmen, kleine Schlückchen eingießen.
Das ist ja schon beim Aperitif gibt es dann auch das Degustiv, aber der Zwischenport.
Der Zwischenport. Ja. Ich bin für den Rest des Lebens versaut. Ich sehe mich jetzt schon im Sommer, ich bräuchte noch einen Zwischenport.
Ja, ja, ich sehe auch schon das Licht deiner Frau.
Ja, das ist schon gut. Das ist wirklich gut. Nee, wirklich. Aber Port, weil wir vorher darüber gesprochen haben, ja, wo kommt das eigentlich her? Oder warum hat das in Deutschland nicht so ein Standing? Ja, das ist einfach nicht in der Breite gelebt worden. Das sind so kleine Nischen, die das machen. Also wir sind eine Hochburg hier auf der Insel, quasi King of Port hier. Und auch andere Gastronomen habe ich schon angesteckt und Mitarbeiter. Und so viele Leute sind dankbar, dass man richtig, ich sag mal, richtig gezeigt kriegt. Ich sage immer, man muss sich einmal durchsaufen. Nicht in der Menge, sondern einmal in der Breite, damit man versteht, was sind Tonys, was sind Rubies und was ist Whiteboard. Und wenn man das dann einmal durchprobiert hat, und auch die Kategorien, es gibt zwei Kategorien eigentlich, die Tornis, die Rubies, so wie ich gerade gesagt habe. Und wenn man das einmal gesehen hat, auch anhand der Farbe gesehen hat, aha, dann kann man es etwas besser einordnen und dann auch etwas zielgerichteter zugreifen, wenn es mal irgendwo was gibt.
Können wir das akustisch vielleicht gerade einmal kurz abgehen? Tawny, Ruby, White. Also White haben wir ja gerade schon besprochen. Ja. Was ist Tawny und Ruby? Wie funktionieren die beiden?
Ah, also Ruby, da steckt ja das, die Eselsbrücke Rubinrot. Das ist immer eine gute Eselsbrücke dafür. Das sind alle flaschengereiften Portweine. Die sind Ruby, also alle Vintage Ports, alle LBBs. Das sind also hier dieser Ramos Pinto und dieser Quinta Valle de Mayo. Das sind also ganz klassische Vintage Ports. Das heißt, die waren 1,5 Jahre maximal im Fass. Dann sind die Flasche reingekommen. Die dürfen spätestens nach 2 Jahren müssen die abgefüllt sein. Mhm. Wenn es einen Vintage Port gibt, dann kommt der Korken drauf und dann reifen die da drin ganz, ganz langsam. Die reifen ein bisschen langsamer als normaler Wein, 20% Alkohol, Portwein hat immer 20% Alkohol, dauert einfach alles ein bisschen zeitverzögerter. Auch wenn man die aufmacht und dekantiert, dass die Luft kriegen, lieber ein paar Stunden zu früh als zu spät. Mhm. Heute Morgen haben wir jetzt nicht so viel Zeit gehabt, aber die werden trotzdem sehr gut schmecken, beziehungsweise ich weiß, die schmecken schon sehr gut. Deshalb, und die Tawnys, das ist alles, was im Fass gereift ist. Also der weiße Port würde man jetzt nicht als Tawny Port bezeichnen, weil es ein White Port ist, völlig eigen. Wenn man vom Portwein spricht, meint man eigentlich rote Portweine. Und die Tawny Port, das ist also was im Fass gereift wurde. 10, 20, 30, 40. Dann Coyeta und Single Harvest, das sind alles Tawnys, die in diese Gruppe reingehören. Und die brauchen nicht dekantiert werden. Die können direkt aufgemacht werden. Die reifen in der Flasche aber auch 0,0 nach. Mhm. Die kannst du 20 Jahre in den Kleiderschrank legen oder in den Keller, da passiert gar nichts. Und wenn die Flasche offen ist, kannst du über Wochen, über Monate hinweg kannst du sie trinken, ohne dass da irgendein Verlust hat.
Sehr schön.
Super. Ich sehe Fragezeichen.
Weil ich gerade abgespeichert hatte, letztes Jahr, als wir mit Sebastian E. Merge, den du ja auch kennst, auch mal das Thema Port hatten, das er zu uns gebracht hatte damals, da hatten wir ja alle diskutiert von wegen, innerhalb von 2 Wochen muss jeder Port weg.
Stimmt.
Stimmt nämlich gar nicht.
Nee. Die Tawnys, die können Wochen, Monate lang können die offen bleiben. Und die Vintage Port oder die LBB, ich sag mal die Vintage Port, das ist so die Königsklasse. Man muss sich das so vorstellen, wie ein geiler Rotwein, wie ein toller Bordeaux. Wenn du eine Flasche Bordeaux aufmachst, die lässt du erstmal 20 Jahre im Keller, damit die reifen kann. Port lässt du 40 Jahre im Keller, der braucht für alles ein bisschen länger. Da wird er dann richtig sexy. Also das, wenn jemand Vintage Port trinken möchte, möchte eigentlich nicht was Junges, Brachiales, Fruchtiges trinken. Er möchte was Gereiftes trinken, was Elegantes trinken. Und wenn du so eine Flasche Vintage Port aufmachst, dann nimmst du vorsichtig den Korkenzieher, öffnest das, probierst ein kleines Stückchen, riecht gut, schmeckt gut. Dann nimmst du den Dekantiersieb oder eine Karaffe, dekantierst den Portwein ganz vorsichtig. Dann wasche ich die Flasche mal aus. Also ich dekantiere in einem Papiertiefel da rein. Hm. Ich heb das Depot natürlich auf, bin der Schwabe. Es wird nichts weggeschmissen. selbst aus dem Depot wird noch was gemacht, erzähle ich auch gleich was. Auf jeden Fall wird es dann schön sauber rausdekantiert, dann wasche ich die Flasche aus, dekantiere ihn wieder zurück, dann hat er quasi schon 2-mal Luft gekriegt. Das ist eigentlich ganz gut bei Vintage Port. Und dann sollte man eigentlich nach 5 bis 7 Tagen das Fläschchen getrunken haben. Nicht, weil der schlecht wird oder auch nicht genießbar wäre, aber er verliert diese Filigranität. Wenn du eine wirklich tolle Flasche Bordeaux hast oder Barolo, die lässt du auch nicht 2 Wochen stehen offen. Ne?
Kann ich
ja
gar nicht.
Trinkst du auch, ja, die hält sie nicht?
Verstehe ich auch nicht.
Ja, genau. Ja, bei Portwein, das Argument, nee, Vintage Port kaufen wir nicht, das kriegen wir nicht leer getrunken. Hä? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Also wenn du eine Flasche Portwein aufmachst, ne, dann musst du erstmal einen Probeschluck nehmen. Jetzt mal angenommen, es ist ein Abend, nur mit deiner Partnerin, Freund, wie auch immer. Und du sagst, komm, wir trinken heute Abend ein schönes Gläschen Port und den Rest, genau. Dann machst du die Flasche auf, dann probierst du ja erstmal, dann dekantierst du die, dekantierst sie wieder zurück, dann probierst du natürlich nach, ob nach dem Dekantieren schon was passiert ist.
Schon die halbe Flasche leer?
Nein, nicht ganz. Aber 2x5 cl sind weg. Also haben wir schon mehr als 15% weniger. So, dann trinkst du zusammen dann ein Gläschen Port und gießt natürlich einmal nach. Ja, was bleibt denn danach noch über? Stell dir mal vor, du hast Durst oder es kommt vielleicht da eine ahnungslose Freundin dazu. Ja, dann ist das Ding weg, wenigstens. Und es ist aber auch schön, wenn du 2-3 Tage später nochmal ein, ich sag mal, so ein Gläschen nachprobieren kannst. Das finde ich, macht beim Portwein auch sehr viel Spaß, so ein bisschen nachprobieren noch, ne? Wie hat das sich entwickelt? Und weil das eben so, ich sag mal, Spätzünder sind. Und selten habe ich Portwein erlebt, die nach einem Tag wirklich abgebaut haben. Das, die halten eigentlich sehr gut ein Niveau, steigern sie, und bis sie dann abfallen, das dauert wirklich. Und da ist die Flasche längst leer.
Ich habe ja. Hab so einen Deal mit den Flaschen abends. Es geht los, Flasche voll, Thomas leer. Und es endet mit Flasche leer, Thomas voll. Mhm. Das funktioniert jedes Mal, das ist total super.
kann ich bezeugen. Ja.
Du hast ja auch sehr viele ältere Ports hier. Also ja. 60, 80, 100, 120 Jahre alt teilweise. Bis ins 19. Jahrhundert zurück. Mhm. Wie gefährlich ist denn das, dass die dann doch irgendeinen Schaden bekommen haben über die ganz, ganz lange Zeit? Man kauft sie dann sehr teuer und dann ist ja. Da nichts mehr drin. Kann das sein?
Also bei Portwein, bei Vintage Port, sage ich mal so 50, 60 Jahre ist dann schon so ein Zenit auch erreicht, wo nur die wirklich extrem guten Jahrgänge darüber hinaus noch vielleicht eine Steigerung erfahren. Aber so richtig Spaß machen tut jetzt zum Beispiel 94 der Jahrgang. Das ist ein Riesenjahrgang. 80, 77, das sind fantastische Jahrgänge, 70. Und dann wird schon richtig teuer, wenn man 66, 63 kaufen möchte. Aber auch 70 schon ist vom Markt weg. Die produzieren nicht endlos viel. Und gerade diese Vintage-Port, man muss sich vorstellen, ein Weingut, was, ich sag mal, 100.000 Flaschen produziert vielleicht 15% Vintage-Port dann. Und das auch nur in extrem guten Jahren. Deswegen ist das schon mal sehr rar. Also so ganz alte Portweine handle ich eigentlich nicht. Da liegen ein paar im Keller, aber das ist nicht zum Handeln, das ist irgendwann mal zum Probieren. Und diese ganz alten Sachen, wo eine 18 vorne dran steht, das ist dann schon eher Madeira-Richtung, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber bei den Tawnies und bei den Coyetas und bei den Single Harvest, da wird es natürlich spannend, mal ein paar so ältere zu haben, die... Also Tawny, das sind die Fassgereiften. Und dann haben wir Coyeta, ist das portugiesische Wort für Ernte. Und manche Engländer schreiben dann eben nicht Coyeta drauf, sondern die schreiben Single Harvest drauf, also Einzeljahrgang. Also auch wieder das Gleiche, nur eine andere Umschreibung. Beides ist aber dasselbe, genau dasselbe. Und wenn man dann das Glück hat, dass man mal eine kleine Charge oder dass mal wieder eine kleine Charge auf den Markt kommt mit 1940 Coyeta oder Single Harvest, der dann 2022 oder 2023 frisch abgefüllt worden ist. Ey, wie mega ist das denn? Aber das Zeug ist immer noch lebendig im Fass. Also meine wirklich grandioseste Erfahrung mit Portwein war, ich durfte mal 1882 aus dem Fass zapfen und wirklich direkt aus dem Fass abfüllen. 3 Flaschen durfte ich füllen. Und eine haben wir dort vor Ort getrunken und 2 sind mit in Söringhof gewandert für eine Degustation, wo Mr. Simington auch selber mit dabei war. Und das war schon außergewöhnlich. Und wenn ich nicht gewusst hätte, was das ist, also wirklich total ahnungslos das Glas probiert hätte, hätte ich gesagt, ja, ein alter Tawny, aber dass das Zeug 140 Jahre alt ist, never, nie im Leben. Noch total sexy, eine wunderschöne Farbe, wirklich blitzblank, nicht eine trübe Brühe oder ölig oder schwer. Und das macht eigentlich Portwein auch so interessant. Und du hast auf einer Seite die Flaschengereiften, also das ist eher so... für besondere Anlässe, sage ich jetzt mal, und die Tawnies und die White Ports und so, das ist auch die wunderbaren Zwischenport, ne? So, die man zwischendrin wunderbar trinken kann. Aber auch, die passen aber auch zu geräucherten Sachen zum Beispiel sehr gut dazu. Oder zu Zitrusdessert, Karamelldessert. Da passen diese Töne wunderbar dazu. Dieser White Port, wozu würdet ihr denn jetzt essen, so? Jetzt mal so aus der Lameng heraus?
Ui. Die Prinzessin hat immer gute Ideen, was man zu Wein essen kann.
Fisch. Ich würde einen Fisch dazu essen.
Oh.
Aber.
Apfelzander oder was? Aber der war gut, ne?
Der war nicht schlecht.
Aber das mit dem Fisch, ich sag wirklich, aber da hätten wir den White Port Extra Dry genommen, nicht so was 10 Jahre fast gereift. Ich habe hier unter der wunderbaren Glasflasche. Ich dachte,
das wäre
der
Extra 3, sorry, mein
Fehler. Nee, unter der wunderbaren Glasflasche habe ich ein mega orangen Mandelkuchen. Das passt damit fantastisch. Aber dazu würde auch was Salziges gut passen.
Spreewaldgurke, extra für Sie.
Oh, Essig ist ganz schlecht. Essig und Portwein mögen sie. Also wenn du ein Gericht hast, wo viel Säure mit drin ist, das ist sehr unpraktisch. Und aber Tonics gehen wirklich sehr gut. Auch zu Entenleber geht das sehr gut dazu. Geröstetes Kalbsbries geht das dazu. Zu Räucheraal geht das sehr gut dazu. Und ein Vintage-Port, einen richtig guten Vintage-Port. Zu Wildhase mit roter Beete und fermentiertem schwarzen Pfeffer und sowas. Mega.
Wildhase. Ja, es ist Zeit, wieder Hunger zu kriegen.
Kurz vor 10 und ich möchte schon rübergehen in den Genussshop und was essen.
Erst die Arbeit, dann das schon.
Ganz genau. Aber was ich jetzt auch gelernt habe, ist, liebe Eltern, die ihr noch sehr junge Kinder habt, wenn ihr euren Kindern Geschenke machen wollt, hört auf mit Spielzeug. Schenkt denen einen Vintage-Port. Er kann 40 Jahre lang liegen, aber dann haben die Kinder später was von.
Ja. Aber das, was du gerade sagst, das nimmt inzwischen auch wirklich einen kleinen Lauf. Portweine werden inzwischen in Weinstocks, also in Weinaktien auch gehandelt, und weil Portwein immer noch relativ günstig ist. Also eine gute Flasche Vintage Port, jung, 2020 sage ich jetzt mal, kostet so 60, 70 Euro. Ja, 80 Euro vielleicht für einen Endverbraucher. Ne? Und davon so zwei Sechserkisten mal wegzulegen, wenn du da einen guten Bordeaux kaufen willst, hast du zwei Flaschen und sonst nichts, vielleicht auch nur eine Flasche, da hast du 12 Flaschen Portwein. Es lohnt sich wirklich. Und deswegen Portwein, weil auch nicht solche Mengen produziert werden. Portwein, ich will nicht sagen, dass es rar wird, aber die guten Jahrgänge, die sind ruckzuck weg. Ne? Die sind wirklich ruckzuck weg. Das gab es früher nicht. Es wird wahrscheinlich in die Richtung laufen, dass es auch eine Subskription gibt. Das heißt, ich muss im Vorfeld bestellen und bezahlen. Und zwei Jahre später kommt der Wein dann. À la Bordeaux. Klar, aber ich sage mal, die guten Portweingüter, die wollen schon auch ihre Besonderheit behalten. Portwein ist nichts Schnelllebiges. Portwein ist etwas, das braucht Zeit. Und wenn dir dann so ein Dominik Simmicken gegenübersteht und erklärt dir dann, 10% vom Besten eines Jahrgangs legen wir immer für die Enkel weg, nicht für die Kinder. Das muss man sich leisten können. Ja, aber das ist dann eben auch, das ist generationsübergreifend. Und wenn ich 1882 aus dem Fass probieren darf, jetzt musst du dich ja vorstellen, da waren zwei Kriege dazwischen. Ne? Denen ging es zu der Zeit auch nicht nur blendend. Und da haben Generationen die Finger davon gelassen. Die sind dann nicht rangegangen. Die haben es nicht verscherbelt. Ja? Oder in der Maßlosigkeit dann eben weggesoffen. Sondern da ist auch ein ganz hoher Respekt, eine hohe Kultur auch. Und das liebe ich so sehr am Portwein. Das ist so, auf der einen Seite unglaublich viel Lebensfreude, wahnsinnig schöne Natur, in der man sich auch wirklich bewegen kann, schöne Landhäuser am Fluss entlang, dann eben die Portweinkultur in Porto auch und dann eben überall auf der Welt, wo du einen schönen Platz findest und ein gutes Fläschchen aufmachen kannst. Da kann man schon mal eins mehr trinken.
Und ich glaube, man hört auch wirklich raus, dass du das lebst. Also dass das für dich mehr als ein Hobby schon oder ist, oder?
Ja, ich würde es gar nicht so als Hobby bezeichnen. Für mich war das so eine Leidenschaft. Diese Leidenschaft, die ist weitergewachsen und die ist mit dem Beruf einfach, ich sag mal, sehr schön kompatibel gewesen. Und ich konnte somit, ich sag mal, diese Leidenschaft natürlich auch mit einer praxisnahen Verwendung, für die Gäste nämlich, verbinden. Und dadurch konnte ich das dann auch alles aufbauen. Und deswegen, das, was ich heute hier so habe, da steht hier vielleicht 20% von dem, was wir sonst so haben. Und ich muss aber auch für Nachschub sorgen. Ne? Immer wieder auffüllen, sonst hast du irgendwann nichts Altes mehr. Ne? Wenn du immer nur die alten Sachen wegtrinkst und nur die neuen Sachen hinstellst, dann...
Aber so ist das auch mit Gläsern. Ne? Man muss immer nachfüllen.
Auf jeden Fall.
Aber da stehen ja auch echte Werte hier. Das ist ja ein echtes Investment, was du da auch hast und machst.
Aber es ist ein gutes Investment. Und ich sag einfach auch, als Corona kam, ne, da habe ich auch gesagt, ach du Scheiße, du wusstest ja nicht, was da so läuft. Und ich hatte ja zwei Betriebe, 75 Mitarbeiter insgesamt. Und da geht einem schon mal der Arsch auf Grundeis, muss man einfach so sagen. Und wir waren alle keine Hellseher. Wir wussten nicht, wie es weitergehen. Kommen Hilfen, kommen keine Hilfen. Heute im Nachhinein sind wir alle schlauer. Aber damals habe ich irgendwie, ich habe mich mal zurückgelehnt und gesagt, weißt du was, Gott sei Dank habe ich einen Keller voller Portwein. Also wenn es wirklich richtig scheiße läuft, ja, dann haben wir wenigstens lange was Genussvolles zu trinken. Ja, ist so.
Andere haben Gold im Keller, du hast Portwein im Keller, kannst du auch verscherbeln.
Ja.
Das und tollen Tresor, wo du alles in der, ja, nicht alles vielleicht in dein Leben kannst.
Ach, aber so, ja.
Ich liebe ja diesen Tresor hier.
Dieses alte Teil. Das ist auch wieder etwas, ne? Das ist nichts Schnelllebiges. Der ist 1870 gebaut worden, ja. Und der hat heute noch Funktionalität vom Allerfeinsten. Und ich habe mir den mal hübsch machen lassen. Jetzt ist es so, wenn du einen Tresor hübsch machen lässt, Dann kannst du nicht mit der Sackkarre kommen und schiebst den mal weg. Der wiegt nämlich 700 Kilo. Dann muss ein Kran kommen, der muss auf den LKW geladen werden, dann muss der bei der Firma mit dem Kran abgeladen werden, muss der Sand gestrahlt werden. Und das ist richtig, richtig, richtig Aufwand. Aber, wie man es dann so sieht, er kriegt nach so eine schöne Patina und das mein Privater übrigens, habe auf dem Schrottplatz mal gefunden.
Nein, auf dem Schrottplatz.
Auf dem Schrottplatz, ja, auf dem Schrottplatz gefunden, die Tür war rausgerissen und ich habe mir den von dem Spezialisten liebevoll herrichten lassen und ja, ich freue mich, dass ich den habe.
Ja, so, das ist toll. Ja, das müssen, ist toll. Müssen wir auch fotografieren.
Auch auf unserem Insta-Kanal dann zu sehen.
Ja.
Johannes.
Ja.
Mal vom Portwein ein bisschen zu dir.
Oh.
Budersand, das ist ja bei Hörnum, ja, ein genau. Hotel. Das kenne ich, beziehungsweise meine Frau und ich kennen das auch schon, weil wir schon zweimal jetzt auch waren.
Ja.
Aber du sitzt gelegentlich mal, wenn du mit dem Rad fährst, auch auf der Bank und siehst drüber nach Föhr oder Amrum. Ist das immer noch so?
Ja. Eine Warum? Schöne Ecke. Also ich fahre inzwischen relativ viel Fahrrad. Und zum einen, weil ja den Arsch bewegen ist nicht schlimm. Zum anderen morgens zwischen 6 und 9 Uhr, da sind wenig unterwegs, da hast du mal ein bisschen Platz, kannst auch fahren. Und ja, du hast die Südspitze, du hast die Nordspitze und es gibt, eigentlich gibt es so drei wunderschöne Stellen. Und das eine ist in Hörnum hinter dem Budersand Hotel tatsächlich. Da gibt es so ein Bänkchen, da kann man so richtig schön sinieren. Und darüber gucken, da sieht man Föhr und Amrum und sieht aber auch hier diese Fahrrinne, wo echt richtig Strömung drin ist, weil das ganze Wasser muss ja zweimal am Tag ins Wattenmeer zurück und aus dem Wattenmeer wieder raus. Also Baden ist da nicht angesagt. Dann gibt es in Morsum, ganz hinten am Deich, hinterm Golfplatz, gibt es auch so eine wunderbare Stelle. Und das ist aber eine Stelle, wenn du da mal abends hingehst und der Mond geht auf, und das ist unglaublich. Der geht da dann aus dem Wattenmeer heraus, kommt der dann. Ja, und wenn der dann so richtig groß, dick und fett ist, dann sitzt du da auf dem kleinen Bänkchen da und guckst den Mond an, denkst du, wie klein sind wir eigentlich, ne? Und wie schön ist das aber auch. Also für mich ist das wirklich ein ganz besonderer Ort. Und in List oben, an der Weststrandhalle, da ist auch ein schöner Ort, kann man nämlich auch mit dem Fahrrad ganz hochfahren. Und da gibt's so wie eine kleine Plattform. Und da kann man sich dann hinstellen, da hat man dann mal so richtig Brandung, ne? Da hat man dann mal so richtig Breitseite. Und je nachdem, wie stürmisch das ist oder regnerisch, das ist scheißegal, wie es ist. Ja, da ist das auch wieder ein ganz besonderer Platz. Und ja, die mag ich schon sehr.
Du hast die halbe Welt gesehen. Was war der Punkt, dass du am Ende auf Sylt hängen geblieben bist?
Ah, ja, ich war ein bisschen unterwegs aus Sylt. Sylt war eigentlich eher Zufall. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 25 Jahre her. Da rief mich einer an. Ich habe damals in Berlin gearbeitet. Und rief mich einer an, mit dem hatte ich ein Geschäft zusammen in Berlin gehabt und das war ein Überzeugungstäter, ne? Und ey King, und wir hätten auf Sylt eine Immobilie und da Mensch, da musst du deine Gäste nicht mehr abends nach Hause schicken. Ich hatte damals ein Restaurant und mit Hotel dabei, da kommt morgens das Geld die Treppe runtergelaufen und nur so. Und mein Hörer ging immer weiter vom Ohr weg und dann sagte der noch Sylt dazu und ich denke, ach scheiße, alles bloß nicht Sylt. Ich war vorher noch nie auf Sylt. Und Berlin war aber auch eigentlich nicht mein Wunschplatz. Das hat sich einfach immer so ergeben.
Verstehe ich gut.
Und dann bin ich damals nach Sylt geflogen mit meiner Frau. Wir haben uns das hier angeguckt. Der Sonnenhof war ja damals eine Bruchbude, die in den Dünen lag, marode, unbewohnt. Und man brauchte schon viel Vorstellungsvermögen, um sich vorzustellen, was man daraus machen könnte. Ja, wir saßen dort, wir sind immer die Insel hoch und runter gefahren. Wir waren, wir haben auf jeden Fall einmal übernachtet hier, ist hier weggeflogen, haben gesagt, da kann man leben, da muss man nicht leben. Und dann aber doch innerhalb der nächsten 4 Wochen oder der darauffolgenden 4 Wochen hat jeder für sich mal so überlegt, wir hatten damals 3 Kinder, 5, 7, 9, was wäre eigentlich, wenn? Oh, ich habe gesagt, 200 D-Mark weniger Strafzettel im Monat. Ja, das wird direkt in Portwein investiert. Ja, das wird direkt, das war wirklich so. Also wir haben da in einer tollen Ecke in Berlin-Friedenau gewohnt, aber das hat keinen Parkplatz gefunden. Da hast du halt auf den Bürgersteig gestellt. Ne? Da kam morgens der Kopf, der Kontaktbereichsbeamte.
Der wusste schon Bescheid.
Und ja, war meistens weit zu spät. Egal wie früh ich den Winkel gestellt habe, meistens weit zu spät. Naja, auf jeden Fall. Ja, meine Frau hat geguckt, gibt es eine Schule, gibt es einen Kinderarzt, gibt es Sportmöglichkeiten. Und das war schnell recherchiert. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren noch mal hin, wir gucken uns das noch mal an. Und das war ein zauberhaft schöner Tag, als wir hier waren. Und irgendwie ganz anders als die 4 Wochen davor, als wir hier waren. Das war eher so ein bisschen diesig, so ein bisschen neblig. So. Ja, wie gesagt, kann man leben, muss man nicht leben. Und das andere Mal, das war schon richtig gut. Das war, wo wir gesagt haben, oh, wäre schon nicht schlecht. Ja, und dann nahm das seinen Lauf.
Und dann sieht man dich immer mal so in Gummistiefeln mit Friesenerz mal irgendwie durch die Felder.
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Also ich musste mich hier erst ein bisschen arrangieren. Ich war ein bisschen stinkig eigentlich, weil das hier Frühling, Sommer, Herbst und Winter findet ja hier gar nicht statt. Das ist so eine ein Übergang ist das. Du weißt gar nicht, gehört das jetzt zum Herbst oder schon Winter? Ja, also Frost ist irgendwann im Februar, vielleicht einmal Anfang Dezember. Das war's dann. Ich komme aus dem Schwarzwald. Ja, da hast du ab 1. November hast du da wirklich Spätherbst und dann ist direkt auch Winter und dann merkst du auch, wenn es Frühjahr ist, wenn die Löwenzahnwiesen blühen. Hier suche ich immer die Löwenzahnwiese und finde sie nicht. Und die Kirschbäume, die dann blühen, ne, da ist dann Frühling. Und das habe ich hier alles gar nicht gefunden. Ich habe mich mal in einem Zeitungsinterview stand das dann auch mal, dass ich die Mirabellenbäume vermisse und sowas alles. Und einen Tag später stand bei mir vor der Tür ein Korb mit Mirabellen, mit lieben Grüßen aus Morsum. Oh. Das war gerade zu der Jahreszeit. Und ich habe dann erst so nach und nach eigentlich diese Vorzüge der Insel entdeckt. Ich habe Wälder gesucht, ich habe große Tannen gesucht, dicke Bäume gesucht. Die gibt's halt hier nicht. Ah, dann bin ich irgendwie umgeswitcht und da hat mir jemand sehr auf die Sprünge geholfen. Maria Schierz, das ist eine wunderbare Kräuterfee. Und die ist mit mir in die Salzwiesen gegangen. Ins Watt ist sie mit mir gegangen. Mit dem Nagelschärchen, wir haben Queller, Soden, Dreizack, Strandhafer und sowas alles haben wir da gepflückt. Alles essbare Dinge. Und das war Neuland für mich. Und dann sind wir über die Wiesen gerobbt und dann sind wir in den Garten gegangen. Und aus diesen drei Bereichen, Garten, was wir selber anpflanzen und was im Randbereich sonst so wächst, Wiese, was im Kreislauf der Natur dann wächst und Salzwiese, was du nur von ja, Ende Mai bis Mitte August hast, das nochmal so als Besonderheit dazu holen. Und das haben wir dann in die Küche integriert. Und damit haben wir eine viel stärkere Identität gekriegt. Ich sag mal, wir haben uns diese DNA, was eine Region hat, die haben wir versucht, viel weiter herauszustellen. Und so kam das dann auch mit dem Fischkutter, den ich mal gekauft hatte. Und ich hatte einen wunderbaren Hausmeister, der hat irgendwie alle Lizenzen gehabt zum Bootfahren. Und der ist eben rausgefahren, wenn das Wetter gut war. Und ich konnte nur rausfahren, wenn ich Zeit hatte. Und das ist nicht kompatibel. Nicht auf der Nordsee. Ja, das lernt man sehr schnell. Ja. Also als Schwabe habe ich tatsächlich auch den Bootschein gemacht. Und ich bin aber nicht so der Bootfahrer. Ich brauche einfach festen Boden unter den Füßen. Ich war Gastkoch auf der MS Europa. Ja, 400 Gäste haben gefeiert. Wer war krank? Der Gast. Der lag flach im Weh, den hätte einer angerührt. Der hätte ihn direkt umgebracht. Ne? Ich war so krank. Die haben immer gesagt, guck nach vorne. Ja, da vorne hat sich auch alles bewegt. Ja.
Die Seekrankheit hilft Portwein. Sollten wir mal vielleicht den zweiten
schauen. Ja, unbedingt.
Oder? Ja. Und dabei kann ich nebenbei noch ein bisschen...
Willst du
noch
ein Glas haben?
Nö, das geht doch. Das ist doch so schon leer.
So.
Es ist doch schon leer. Es ist doch schon leer.
Wir haben gesagt, wir machen zu meinem gereift. Ja, wir machen gereift. Wow. So. Das sieht gut aus. Geile Farbe. Tolle Farbe.
Jetzt muss man ja auch mal sagen, Johannes King hat, kann man auch sagen, ja auch viel Glück gehabt auf seinem Weg. Das gehört dazu, glaube ich, wenn man erfolgreich werden möchte. Nicht nur Fleiß und harte Arbeit, sondern auch Glück. Aber das Glück zu haben mit seinem mehr oder weniger Aushängeschild, mit deinem Aushängeschild, was man immer wieder sieht, ist nämlich dein Konterfei. Deine
Nase.
Nein, nicht Nase.
Kannst du ruhig sagen.
Ja, auch. Aber eigentlich dein Gesicht, das ja gezeichnet ist.
Ja.
Von jemandem zu bekommen, von dem man es wahrscheinlich nicht erwartet.
Ja.
Einfach einen Block in die Hand zu bekommen und sagen, irgendwann könntest du es vielleicht benutzen und verabschiedet sich.
Ja.
Das finde ich ja grandios. Wer war dieser ominöse?
Ominöse.
Ja,
es ist 10 nach 10.
Ja, dann darf ich. Mann.
Ja, du hast es sehr schön umschrieben. Wir hatten einen Gast im Söringhof. Die kam eigentlich fast immer nur im Dezember, so Anfang Dezember, wenn es eine ganz ruhige Zeit ist. Und der Mann, der saß eigentlich fast den ganzen Tag in der Bar hinter seinem Laptop und hat da geschrieben. Und ich habe dann ab und zu gefragt, sollen wir noch einen Tee nachbringen oder Schiebetür auf, Schiebetür zu, alles gut. Und habe den auch nicht weiter gestört, aber ich kannte ihn auch nicht. Also es hat so ein bisschen gedauert, bis wir so ein bisschen mehr ins Gespräch gekommen sind. Und dann war das Frank Schätzing. Und der hat damals den Schwarm Anfang und Ende im Söringhof geschrieben, tatsächlich.
Ach was.
Und auch von Limit, dem nächsten Buch auch. Und Der hat früher eine Werbeagentur gehabt. Und nach mehreren Besuchen bei der Abreise hat er mir so einen Umschlag oder so eine kleine Mappe in die Hand gedrückt und hat gesagt, ein kleines Geschenk für Sie, Herr King. Wir haben uns gesiezt. Und schauen Sie später mal rein, vielleicht können Sie es irgendwann mal gebrauchen. Und er hat quasi wirklich mein Konterfei als Karikatur gezeichnet. Und wir haben später mal einen Slogan auch drunter geschrieben. Oben drüber steht Johannes King und drunter eine Nase für Genuss. Und ja, das ist ein bisschen Augenzwinkern. Und auch die Karikatur, so wie er es gemalt hat, man muss das ja nicht zu ernst nehmen. Ne? Er hat immer gesagt, der kleine Schwabe am Rande der Alpen, der sich selber nicht zu ernst nimmt, ein bisschen spitzbübisch, ne, bisschen Augenzwinkern auch. Und wenn die Nase dann eben so prägnant da in diesem Logo dann drin ist, das ist schon sehr nett, sehr sympathisch. Und er kann A gut zeichnen, er ist ein sehr, sehr guter Werbetexter auch gewesen und ist ein immens erfolgreicher Schriftsteller inzwischen. Und er war gerade vor 2 Wochen auch da.
Ah, ja, guck. Immer. Nein, aber ich finde, man muss ja auch sich wiedererkennen können. Und dann jeder hat so seine Merkmale.
Ja,
ne? So,
ja.
Thomas halt hohe Stirn. Bei mir ist es das ist schönes alt. Gesicht.
Das generelle Alter.
Ja. Kommen wir zum zweiten Portwein.
Oha.
Das ist, Thomas, den hast du jetzt mitgebracht.
Ja, den habe ich mitgebracht. Ja, wir haben heute ein Ramos Pinto, ein Vintage aus dem Jahr 1991. Also der ist jetzt auch schon mittlerweile 33 Jahre alt. Das 91, da war ich 9, da war ich noch nicht im trinkfähigen Alter. Also mein Trinkspruch. Manchmal fühlt sich's an wie Sport, manchmal wie ein fieser Mord. Oftmals braucht es nur ein Wort. Ich liebe dich, mein Port. Du fragst, was soll das bringen? Willst du etwa wieder singen? Nein, der Port ist unser Ding. Mit dem wir heute nach Kaitum gingen, lasset nun die Gläser klingen auf unseren Gast, Johannes King.
Nein, wie geil.
Mein Gott, dieser Mann wird immer besser.
Teleprost.
Sebi sitzt da hinten in so einem ganz kleinen Eckchen, ja, seinen Katzentisch wieder.
Hatte merkt mir diese Reife schon schön an. Hatte ja nach so ein bisschen muffigen Ton. Mhm. Ich rieche heute nicht ganz so gut, bin ganz leicht verschließt.
Ist jetzt aber verschwunden, nachdem du ein paar Mal schwenkst.
Ja.
Am Anfang dachte ich auch, das hat so einen leichten, korkigen Geruch. Aber beim
Aufwärmen habe ich gedacht, lass ihn gleich nochmal zwischenprobieren. Mhm. Ist da was? Aber nee, er hat keinen Kork.
Das ist das Schöne, ja, der Zwischenprobierschluck bei Port. Nicht nur der Zwischenport, sondern der Zwischenprobierschluck Port. Das ist sehr viel zwischen.
Übrigens beim Port, bei dem Vintage Port sollte man wirklich aufpassen, wenn man den Korken rausnimmt, dran riechen. Und es kann durchaus mal sein, dass er einen leichten Korkgeschmack hat. Wenn man dann den ersten Schluck nimmt, klar, das war dann von ganz oben, nicht gleich den Portwein wegschütten, sondern erst dekantieren, Flasche auswaschen, wieder zurück dekantieren, eine Weile stehen lassen, dann wieder probieren. Mhm. Er verliert sich dann meistens oder er wird stärker. 20% Alkohol im Wein und diese Restsüße machen dem Korken einfach mehr zu schaffen als normaler Wein. Und deswegen wird der Korken, ich sag mal, ein bisschen überproportional beansprucht. Und deswegen sollte man, wenn der mal einen leichten Korkgeschmack hat, erstmal dekantieren, erstmal Luft geben lassen. Wenn's kein Kork ist, dann ist er nah weg. Und wenn's Kork ist, dann wird's stärker und dann ist eben verloren.
Man könnte jetzt meinen, mit 1991 hätte ich einen immens teuren Port gekauft. Das ist gar nicht so sehr der Fall. Ich habe ein bisschen getrickst, weil es eine kleine Flasche ist, eine 0,375 Flasche. Das heißt, die Hälfte von einer normalen Flasche üblicherweise. Der hat jetzt 35 Euro gekostet. Das finde ich für 33 Jahre alt, halbe Flasche, 35 Euro, absolut fein, absolut das in Ordnung.
Ist sehr fein.
Nahezu ein Schnäppchen dafür.
Ja, absolut.
Winter Sale.
Diesmal, ich werde dir niemals meine Bezugsquellen verraten.
Also 91 ist tatsächlich so ein ganz klassisches. Hier oben auch steht Kinder Donoval 91. Das ist auch, das ist gut, aber jetzt nicht so ein üppiges Jahr. Und da finde ich auch, ich finde, der ist sehr zart, aber jetzt auch wunderbar zu trinken. Der muss auch nicht mehr 20 Jahre weggehen. Und das ist jetzt, der hat auch eine schöne Farbe, finde ich. Und er hat keine Brauntöne, ne? Er hat schön dieses Rosa, ne, ist geblieben. Wenn du starke Brautöne hast, dann merkst du, okay, es ist, geht dem Ende hin. Aber es ist wirklich gut. Aus der kleinen Flasche dann auch noch. Die reifen ein bisschen schneller als große Flaschen oder
bei vielen Zwischenschlucken ist die auch schnell leer.
Das stimmt. Das geht ruckzuck.
Das ist eigentlich die Zwischenflasche für den Zwischenschluck, für den Zwischenport.
Die Zwischenflasche, richtig. Die Zwischenflasche. Ja, ich finde so eine leicht kirschige Farbe, der ganz leicht noch. Also ist schon sehr
Sehr lecker.
Sehr fein. Sehr, sehr lecker. Sehr fein. Oh, so früh am Morgen, aber so viele leckere Sachen.
Und nicht so eine harte Fruchtbombe. Man hat ja manchmal beim Port so eine harte Fruchtbombe, die so ein bisschen an Primitivo fast schon erinnert. Das haben wir jetzt bei dem gar nicht, sondern eher was Ausgewogeneres.
Aber wir haben ja noch einen Port.
Wir haben noch einen.
wir haben noch einen. Mal gucken, was da kommt. Aber gute Range haben wir da.
Ja. Johannes, eigentlich wollte ich ja vorhin so, oder als ich überlegt habe, wie kann ich dich ankündigen, und dann fiel mir ein, habe ich gesucht, hat schwäbischer Gruß, was gibt's für schwäbische Grüße und so weiter. Aber schwäbischer Gruß kommt immer eins nur. Das schwäbische Gruß hat ja eine ganz besondere. Kennst du einen schwäbischen Gruß?
Nee, sag mal.
Naja, im Grunde genommen ist es von Goethe eigentlich begründet, damals von Götz von Berlichingen.
Okay.
Das wurde dann als der schwäbische Gruß, es gibt nämlich die Aussage, die Götz von Berlichingen von der Burg aus macht, als er belagert wird, er kann mich im Arsche lecken. Das ist der schwäbische Gruß. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen zu viel gewesen. Das ist gut drum. Also selbst Mozart hat das irgendwann übernommen, legge mich am Arsch. Ne? Aber der schwäbische Gruß ist damit begründet, das habe ich dann also verworfen.
Ja.
Das wollte ich mal sagen. Du bist geboren, wenn ich das verraten darf, am 27. August 1963.
Ja.
Guter Jahrgang. Im Radio lief als Nummer 1 der Singlecharts welches Lied?
Keine Ahnung. Null Ahnung. Haben die Beatles schon gesungen? Nee, das war ein bisschen
63
später.
Noch nicht.
Das war nee, später, 63 noch nicht, das war später.
Conny Frohböß sowas?
Das könnte gut hinkommen.
No.
Packt die Badehose ein.
Ja, es ist auf jeden Fall
der Freddie Quinn war auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Der müsste auf Top 5 gewesen sein.
Ja.
Aber Top 1.
Ich werf mal.
Oh, warte mal.
Der King denkt nach.
Ich bin da nicht so. Nee, weiß nicht. Nein.
Gitte werfe ich ein.
Gitte? Gitte Henning? Nee.
Ja.
Nee, nur Gitte.
Ich will den Cowboy als Mann.
Nee, das kann gar nicht sein.
Ja?
Nee.
Tatsächlich. Ich will 63? Den Cowboy als Mann. Damalige Nummer 1, 63, ja. Wahnsinn, oder? Du wurdest ja relativ streng erzogen, katholisch, habe ich immer so gelesen. Wie viel ist denn davon noch in dir?
Naja, was heißt streng? Also, wir hatten einen Bauernhof, wir waren Selbstversorger. Es gab einen Ablaufplan, da gab es nichts zu meutern und nichts zu meckern. Das ist die Kühe, die muhen und die musste melken und musste misten, musste füttern. Ob du da Lust dazu hast oder nicht. Also da, also es war einfach ein ganz anderer Rhythmus. Ne? Der Rhythmus war sehr stark von Arbeit geprägt und eben auch von Unterordnen geprägt. Also du musstest dich dem unterordnen. Und ich habe 9 ältere Geschwister gehabt, das als Jüngsten sowieso die Arschkarte gezogen. Kriegt der Älteste eins hier den Löffel, geht's runter bis zum Jüngsten, fragst du, warum kriegst du gleich noch eine? Ja, sehen meine Geschwister zwar anders, ich wäre derjenige gewesen, der verhätschelt und vertätschelt worden ist. Davon ist bei mir aber nichts angekommen. Also nichts Nachhaltiges. Und wir sind heute noch eine wunderbare Familienbande. Und ich habe 7 Schwestern und 2 Brüder. Und wir sind ganz normal erzogen worden. Im Kreislauf der Natur auch. Ne? Wir haben 2-mal im Jahr geschlachtet. Wir haben einen Obstgarten gehabt, einen Gemüsegarten gehabt. Wir haben Bienen gehabt. Wir haben Kühe gehabt. Wir haben Schweine gehabt. Wir haben Hühner gehabt. Wir haben Kaninchen gehabt. Mit 10 Jahren war ich der Kaninchenschlechter. Ja klar, ich musste mich darum kümmern. Mhm. Als 10-Jähriger kannst du das. Wie man dem Ding das Fell über die Ohren zieht, das haben wir sehr schnell gelernt. Mhm. Aber der Hasenbraten war halt auch so lecker.
Der dazu passt ja auch Portwein.
Ja, nee, sowas war da nicht drin. Sowas war da nicht drin. Und wenn man mal, also ich habe das natürlich auch erst später erst wertgeschätzt, was wir da eigentlich alles hatten. Ne? Und mit den Bienen hast du etwas, was du gar nicht stärker mit dem Kreislauf der Natur eigentlich koppeln kannst. Denn es gibt einen Frühlingshonig, es gibt einen Sommerhonig. Wir hatten nah am Wald gewohnt. Der Wald blüht alle 2 Jahre. Das heißt, die Tannenwipfel vorne dran, die hellgrünen Spitzen. Mhm. Dann schmeckt der Honig ganz, ganz anders. Daraus kann man aber auch so einen Waldziehen.
Hustensaft machen.
Ja, kann man auch machen. Ja, kann man auch machen. Und somit bist du eigentlich, oder ich bin mit ganz vielen Geschmäckern aufgewachsen. Die kann mir auch keiner mehr nehmen. Und ich weiß, wie die schmecken, wie die riechen und wie die duften. Und wir waren 10 Kinder, plus meine Eltern 12. Mein Opa hat damals noch gelebt, mit 13 Leute immer am Tisch, also die ersten Jahre. Meine Mutter musste echt immer richtig kochen. Ne? Und es hat mich schon auch ein Stück weit geprägt, dann auch eben der Respekt davor. Respekt vor Lebensmitteln, es wurde nie was weggeschmissen, es wurde alles verwertet. Und Achtsamkeit ist vielleicht auch ein ganz gutes Wort. Ja, Bodenhaftung, ja. Ist nahe das, was dann automatisch mitkam.
Und dann wirst du später Koch des Jahres, Aufsteiger des Jahres, bekommst 2 Sterne.
Ja.
Ist dann diese Kindheit der Grund, warum du nie abgehoben wirst? Oder bist du mal abgehoben und wir wissen es einfach nicht?
Ja, das habt ihr wahrscheinlich nicht überlesen oder so. Aber jeder muss ja in seiner Haut wohlfühlen. Und manche fühlen sich wohl, indem sie irgendetwas vorgaukeln. Und andere fühlen sich wohl in dem, was sie tun. Und mir ist lieber, sich wohlfühlen in dem, was ich tue und was ich gerne mache, was ich auch aus Überzeugung mache. Und wenn der Funken dann überspringt, auch an die Mitarbeiter und dann auch natürlich an die Gäste, dann ist doch wunderbar. Und ich brauche kein Porsche, ohne jetzt einen Porsche hier als Statussymbol hinzustellen.
Gerade auf Sylt wollen wir nicht schlecht reden.
Und aber mir reicht ein gutes Fahrrad dann auch und ein Auto ist für mich ein Zweckmittel. Und ja, jeder muss sich wohlfühlen in seiner Haut und ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Solange so viel Portwein um mich drumherum ist sowieso.
Wenn du an deine Kindheit oder vielleicht auch an eine Zeit zurückdenkst, die dir vielleicht näher liegt, wenn du an etwas denkst, was dir sofort ein Lächeln auf deine Lippen zaubert, was wäre das?
Aus der Kindheit?
Oder aus dem, was dir gerade in den Sinn kommt?
Also wenn es gerauchte Rippchen gab mit Sauerkraut und Kartoffelbrei, boah. Das war echt mega, wirklich mega. Also es gibt so viele Gerichte, ja, aus der Kindheit heraus, Hühnerfrikassee, ja, weil wir haben eigene Hühner gehabt. Das gab es uns aber nur im Sommer. Da wurden dann so die älteren Semester aussortiert. Und dann gab es dazu Gugelhupf, gesalzenen Gugelhupf mit Rosinen und Kopfsalat dazu. Salat aus dem Garten, den Gugelhupf zum Soße stippen, also nicht Reis, sondern Nudeln. Und dann Hühnerfrikassee, boah. Das ist großartig, ja, großartig.
Oh. Kannst du das reproduzieren oder ist es aus der Kindheit nicht mehr
zu? Nee, kann man reproduzieren. Habe ja auch im Söringhof lange Zeit umgesetzt gehabt, dann auf so eine eigene Art und Weise. Oder wir haben zweimal im Jahr geschlachtet, ne? Und wir hatten keine Rauchkammer, sondern wir haben nur einen Kamin gehabt. Und das Zeug muss natürlich irgendwie in den Kamin reingehängt werden. Und irgendwann, die Älteren haben halt nicht mehr reingepasst, aber ich habe noch reingepasst. Der Kleinste, der Jüngste. Ne? Und dann stehst du da auf den Sprossen da drauf und dann ziehst du so diese Speckseite, du kannst ja nicht richtig ausholen, so halb an deiner Nase, schiebst du die dann so nach oben aufs Nächste, kletterst wieder eins hoch und dann wiederholst du das so 5, 6 Mal. Und das beim Hochhängen, weil der Speck ist ja ganz oben reingehängt worden, die Würste ganz unten, weil die war ja viel früher fertig, der Speck ist alles schon wieder reingehängt worden. Und wenn du dann den wieder abhängst und der hat so eine leichte Rußschwärze da dran und du ziehst den da so runter und das geht so an der Nase vorbei. Oh. Das ist so ein Rauch. Zu der Zeit hat man nie viel Holz in den Kamin reingemacht, damit es nicht zu heiß war. Man hat viel grün reisig reingemacht, also Reiswellen, was wir früher gemacht haben. Die haben aber auseinander gemacht. Die haben nicht den ganzen in den Ofen reingeschmissen. Ja, damit es eben nicht zu heiß geworden ist im Kamin. Sondern dass es immer, wenn was zum Rauchen drin war, durfte man immer nur leichtes Feuer machen. Und das sind so Dinge, die haben mich auch geprägt, dass man da dann achtsam ist. Und warum, weshalb, wieso, ne? Man muss manchmal oft nur drüber nachdenken, richtig drüber nachdenken. Dann ist es eigentlich logisch. Aber diese Gerüche, oh. Ich war beim Heilfasten vor einem Jahr und da habe ich nachts von Speck geträumt. Das war nicht so schlimm. Ich habe es ausgehalten. Aber am anderen Morgen nach Yoga und Sport war so kollektives Jammern. Jeder durfte sagen, wie es ihm geht und wie er geschlafen hat oder nicht geschlafen hat oder Migräne hat oder nicht Migräne. Und ich habe gesagt, ich habe heute Nacht von Speck geträumt. Und dann habe ich das erzählt, von der Speckseite hoch und Speckseite runter. Und ich habe das gar nicht böse gemeint, sondern dieser Traum war einfach so schön. Und ich hatte auch keinen Hunger. Aber die anderen hätten mich beinahe umgebracht.
Ich verstehe sie.
Ja. Er hat den eingeladen.
Ja. Apropos vor Hunger umbringen. Ja. Wir müssen ganz kurz einen Werbeblock noch einschieben, oh. Johannes. Wir haben nämlich ein gemeinsames Projekt, Dietmar und ich, mit Heiko Antoniewicz.
Ah, schön.
Du ja sicherlich auch gut. Zum Valentinstag wird es eine Kulinarikkiste von ihm geben oder kulinarik-kiste.com. Und Heiko hat uns gebeten, ob wir nicht den Wein beisteuern. Das haben wir getan. Wir haben beigesteuert, wir dürfen so langsam, wir sind jetzt ja schon am 19. Januar erscheint diese Folge. Das heißt, wir können so langsam ein bisschen was erzählen. Wir haben einen Sekt dabei, einen sehr leckeren Weißburgunder. Wir haben einen sehr leckeren Weißwein, Grauburgunder.
Hast du ausgewählt,
ne? Ja. Haben wir dabei.
Ja.
Und ich darf jetzt auch schon ein bisschen was verraten, was im Menü drin sein wird, worauf ihr euch freuen könnt. Unter anderem ein Lachs-Lollipop, eine White Tiger Garnele, natürlich, selbstverständlich, passt Sinn. Ein Wagyu-Rind ist mit verarbeitet im Paket.
Also nicht das Ganze. Also,
nicht das Ganze. Ja, ja. Das ganze Rind kommt mit. Das hat die Kiste
um. Das Mut raus.
Genau, das Mut raus. Wolltest du nicht aus der Kiste springen, da war doch was.
Als Mario Rind verkleidet.
Genau. Und zum Abschluss gibt es das kann ich leider nicht verraten. Das müsst ihr selber sehen, wenn ihr die Kiste gekauft habt, weil der Abschluss ist das Highlight, weil es ist ja eine Valentinskiste. Mhm. Ne? Heißt ja auch nicht umsonst Kiste. Zu bestellen unter kulinarik-kiste.com. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Heiko und freuen uns schon sehr über Valentinstag. Wir haben auch Kisten bestellt, Dietmar.
Das freut mich.
Also nicht, cool. Also wir essen sie getrennt.
Also springen wir gegenseitig aus der Kiste?
Ja. Das war der kurze Werbung.
Also das irritiert mich jetzt mit dem Dessert, weil ich muss da gerade an was anderes denken, aber alles gut. Ja. Bin gespannt, was es da gibt.
Ja.
Und Heiko, der macht das echt sensationell. Ich finde wirklich, der ist so ein geiler Typ auch. Und er ist immer dran, immer neue Dinge auch zu kreieren und hat auch eine tolle Produktlinie und ich schätze ihn wirklich sehr.
Es war für uns ein echtes, absolutes Highlight 2023, ganz am Schluss der Staffel, dass wir in unserer Weihnachtsfolge mit Heiko 4:15 lang, Nathalie Lump hat Weine mitgebracht, er wusste nicht, was es ist, er hat sie verkostet und daraufhin spontan entschieden, was er daraus kocht. Wir waren im Küchenstudio und Heiko hat dann, ich glaube 5 Gänge waren es am Ende, aus diesem Wein herausgekocht, um zu gucken, was passt zu dem Wein jeweils. Und das ist etwas, was, glaube ich, Heiko einfach unfassbar kann.
Es sind Gewürzschatzkisten mitgebracht und es war phänomenal.
Er hat ein geiles Portfolio.
Ja, wirklich, wirklich. Und er ist ein so auch unheimlich liebenswerter Mensch. Das ist sehr, sehr schön. Und auch wenn ich jetzt dich dabei höre, wie du über ihn sprichst, bestätigt das alles nochmal. Also absolut. Jeder Mensch, mit dem wir bisher darüber gesprochen haben, Heiko, sagen alle auch Heiko. Ja, das ist wunderbar.
Wir haben schon über den alten Bahnhof, wo wir gerade sind, gesprochen. Wir haben noch nicht über den Genussshop gesprochen. Nachdem du dich aus dem Söllringhof herausgezogen hast, hast du ja den Genussshop eröffnet. Was machst du da eigentlich genau?
Also der Genussshop ist schon parallel entstanden. Sylter Manufaktur heißt das ja offiziell, Johannes King. Und den habe ich 2013 schon eröffnet. Und also lange bevor ich aus dem Söllringhof weggegangen bin, Söllringhof habe ich 23 Jahre gemacht und alles hat so seine Zeit und man muss dann loslassen, wenn man loslassen kann, nicht wenn man loslassen muss. Für mich ist das ein Privileg, dass man loslassen darf und nicht aus irgendwelchen Zwängen heraus das vielleicht muss. Sensationeller Nachfolger, Jan-Philipp Berner macht den Söringhof, der macht das wirklich grandios. Und die Sylter Manufaktur am Kaitumer Kreisel, tja, das ist, am Anfang haben wir gesagt, das ist eine Genussmanufaktur. Man kann Kleinigkeiten essen und trinken und man kann ganz viel Kings Lieblingsprodukte kaufen. Alles, was ich bisher im Söringhof hatte an Produkten, Portwein, Madeira, Armagnac, Champagner, meine Lieblingsprodukte, auch meine Lieblingsweine, dann Fruchtgelee von Hedia aus Paris, Rapsöl von Nordstrand, rote Polenta aus dem Tessin, ganz viele Schokoladendinge, sind da alle zusammengewachsen. Man konnte also Kings Lieblingsprodukte kaufen. Und das nahm auch so seinen Lauf, das mit den kleinen Gerichten, werden am Anfang gesagt, so, es gibt nur Gerichte, die man mit Löffel oder Gabel essen kann. Also kleine Schälchen, kleine Töpfchen. Und dann hat man 2 Fleischreifeschränke, da hing Fleisch drin und wir hatten auch Pfannen verkauft und Salz und Soßen. Und wir haben gedacht, die Leute lassen sich das Fleisch abschneiden, kaufen eine Pfanne und eine Soße, gehen damit nach Hause und braten sich das. Aber die haben gesagt, das Fleisch abschneiden, in die Küche reinbringen und gebraten wieder zurückbringen. Ja. Wir sind ja hier im Genussshop. Und dann gab es eben doch Messer und Gabel. Da haben wir Steakbretter gekauft, da haben wir Steakbesteck gekauft. Und so nahm das alles seinen Lauf. Und jetzt ist es so, wir produzieren 80 Produkte selber oder lassen sie produzieren, weil wir, wenn man das so ein bisschen, alles, was du online handelst oder in den Handel bringst und ein Etikett drauf ist, unterliegt europäischen Qualitätsnormen, bla 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 bla. Und das dürfen dann nur Firmen herstellen, die da ist aber die Zulassung haben auch für eine Lebensmittelproduktion. Das heißt, wir produzieren oft nur die Grundprodukte erstmal. Dann lassen wir sie von jemand anders produzieren, checken dann das, ob die das genau auch so machen und gehen dann etwas mehr in Serie. Und heute machen wir das über einen Online-Shop. Und der Kaitumer Kreisel, der hat sich inzwischen nicht flächenmäßig erweitert, der bleibt klein und der, viele haben gedacht, wenn der King aus dem Söringhof weggeht, dann schmeißt er nebendran erstmal den Blumenladen noch raus, der da ist und macht das Ding größer. Nein, das werde ich nicht machen. Der Blumenladen bleibt und es wird nichts größer gemacht. Es bleibt klein, so wie es ist. Es bleibt manchmal eng und es bleibt immer spannend und wir haben inzwischen eine fantastische Weinkarte. Also wenn man bedenkt, vor 5 Jahren noch war unsere Weinkarte okay. Das ist ja so ein wir sind ja kein Restaurant, ne? Das ist also ein Bistro. Und inzwischen haben wir wirklich eine exorbitant gute Weinkarte und kommen auch Weinfreaks direkt zu uns gefahren, und um da Weine zu holen oder Weine zu trinken. Wir haben einen sensationellen jungen Sommelier, dem ich sehr viel freie Hand lasse. Und das zahlt sich wirklich aus. Und wir merken einfach auch, dass das Thema, ne, dass die Leute, die, wir haben ja viele Zweitwohnungs-, Zweithausbesitzer dann auch, die dann ein paar Tage frei haben, dann kommen die mit zwei Hunden an der Leine, das Kind noch dabei und mit Gummistiefel bewaffnet, im Friesennetz kommen die dann an, haben aber trotzdem Bock auf eine schöne Flasche Wein, auf eine halbe oder gutes Glas, ne? Und die wissen, was das kostet, ne? Und die finden das dann einfach so unprätentiös, wenn die dann hier jetzt einfach so mal auf eine sehr saloppe Art und Weise trotzdem was sehr Besonderes trinken können.
Der Laden ist auch wirklich besonders. Es ist keine Schleimerei, jetzt, ja, aber wann immer die Frau, die den Podcast nie hört und ich auf Sylt sind,
ja,
ist das einer der Pflichttermine, hier einmal vorbeizufahren, ja, bei dir, okay, und im Shop was zu essen und einfach 2-3 nette Stunden zu haben, weil es einfach total tolles Flair hat.
Ja.
Eben weil es so entspannt ist bei euch und es kein klassisches Restaurant ist, sondern dass man wirklich nette Bistroküche, sehr, sehr gute Bistroküche, ja, bekommt, plus sehr gute Getränke und deine Leute auch wirklich sehr entspannt im Umgang sind.
Du kannst nicht reservieren, das ist ein kleiner Nachteil. Wir sehen es als Vorteil. Ansonsten wäre immer alles blockiert und die Leute engagieren sich dann auch, ne? Die einen, die wollen gerade zahlen und sehen, da steht schon eine Schlange, dann winken die schon, haha, hier wird gleich ein Tisch frei. Oder kommen sie schon dazu, der Tisch, das Platz zur 4, kommen sie schon mal her. Dann versacken die da. Wie viele Gäste haben wir schon gehabt, die tischübergreifend Gespräche geführt haben? Also wo sich das halbe Bistro miteinander eigentlich unterhält. Das ist so ein Begegnungsort auch, ne? So ein kulinarischer Begegnungsort. Und es bleibt unkompliziert, es bleibt leger, es bleibt wirklich sehr, sehr qualitätsbewusst dann auch. Und es ist sehr lebendig. Und es macht einfach viel Freude, das zu machen. Und auch mit dem Team zusammen, dann ist auch so, wie man von 11 bis 20 Uhr, ne? Also nicht vorm Frühstück und auch nicht nach dem Abendessen so. Und dann 6 Tage die Woche haben wir geöffnet, sonntags bleibt strikt zu. Das ist, ich hasse Sonntagsarbeit. Aber das kommt von zu Hause. Also wir haben zu Hause einen Bauernhof gehabt, wir haben Tiere gehabt, aber sonntags hat mein Vater gesagt, sonntags wird nicht gearbeitet. Sonntags werden nur die Tiere versorgt.
Ja, ja, ist der heilige
und
Tag
eigentlich. Ja, eine katholische Ecke gewesen und da konnte es sein, die Wetterlage konnte sich ändern, alles. Sonntags wurde nicht gearbeitet. Nur die Tiere versorgt. Und ich bin auch, sonntags ist für mich irgendwie, weißt du, es fühlt sich ja sonntags auch anders an, wenn du das Fenster aufmachst. Du merkst einfach, es ist weniger Verkehr. Sonntags ist einfach irgendwie anders und ich liebe den Sonntag. Und
Ich liebe vor allem mehrere Sonntage hintereinander.
Ja, ja, genau. Ich liebe die November- und Januarsonntage, wenn es dann hier etwas ruhiger ist und man dann, weißt du, so, ja, einfach mal so einen Tag lümmeln kann.
Silvi, an welchen Tag stehst du eigentlich auf?
Ich muss darauf nicht antworten.
Jetzt hast du ihn aber erwischt.
Ich war mal wieder auf die Technik konzentriert.
Ja, ja, genau.
Ich stehe hier, muss leider noch jeden Tag aufstehen.
Ja. Das hätte ich jetzt auch an einer Stelle gesagt, ja.
So, es ist 10:30, das heißt, in einer halben Stunde öffnet der Genussshop.
Oh, ja.
Und das wir müssen langsam Gas geben, genau. Wir müssen vorher Port trinken, weil wir haben ja noch was vor, wir wollen gleich noch rübergehen.
Richtig.
So.
Genau.
Privat.
So, dann fangen wir an zum dritten.
Ja. Okay. Da haben wir gleich eine ganz, ganz andere Farbe. Geiler, stoffiger.
Warte mal, ich muss mal gucken, wie ich da
zwischendurch bin. Ich komm dir
entgegen. Ja, oder so.
Das sieht aus wie Brombeerkirschsaft. Das finde ich aber auch schön, jungen Vintage-Port wirklich mal zu probieren, um einfach auch zu wissen, ganz Mensch, anders. Was ist denn da eigentlich überhaupt drin? Und was könnte sich wie eventuell entwickeln? Und bin wirklich jetzt gespannt.
Ganz anders. Dietmar, ich habe sofort eine Assoziation.
Ja.
Sebastian E. Merget,
ja.
Kinder Dunawall. Der hatte eine ähnliche Farbe letztes Jahr.
Ja.
Der kam sehr, sehr ähnlich rüber. Also, und der uns auch sehr begeistert hat.
Riech mal, ganz, ganz anders als die ersten beiden.
Ganz anders.
Ui. Speziell.
Ja, das müsste jetzt eigentlich so eine Fruchtbombe sein. Also ja. Von der Farbe her sieht man da deutlich violette Töne in den Rändern drin. Deutet ja darauf hin, dass wirklich blutjung ist und wirklich sehr violett. Ne?
Also bevor wir, sage ich mal, meinen Trinkspruch, ja, gerade es passt so mit Sonntag auch, finde ich. Sorry Boss, ich kann heute nicht arbeiten, im Regio Richtung Sylt gibt es kein WLAN.
Das ist ein Klassiker von Goethe, nicht?
Ja. Ja.
Das ist der Sylter Gruß.
Verstößchen. Telepost.
Oh, da merkst du richtig die Tannine, die Gerbstoffe, ne? Die Zunge wird richtig pelzig, am Gaumen hinten, da wird das richtig herb auch. Alles gut. Das ist richtig gut.
Das ist die Art, die ich meinte, die Richtung Primitivo schon geht.
Ja, aber das finde ich erstaunlich wirklich gut. Also das würde ich gerne mal in 30, 40 Jahren probieren.
Wir
stöpseln zu. Wir sehen uns in 30, 40 Jahren wieder.
Wir könnten uns doch dann 54?
Ja.
Könnten wir uns auch im Januar nochmal wieder treffen.
Ja, aber in Porto, ne, im Duro-Tal.
Sicher.
Ja.
Mit dieser Flasche.
Ja. Wir machen es einfach wieder zu, Korken drauf, genau, Dietmar.
Hm? Okay, welchen haben wir da? Jetzt, genau.
Quinta do Valle Maggiore, Jahrgang 2019.
Ja.
Vintage Port.
Du sagtest, als du den gesehen hast, sagst du sofort, oh, kenne ich.
Ja. Nee, das ist wirklich sehr, sehr gut. Die sind wirklich auf einem stark aufsteigenden Ast. Und wenn ich das richtig weiß, auch im Privatbesitz, was aber jetzt keine Wertung sein soll. Ja. Ramos Pintos ist, glaube ich, bei wie heißen die nochmal, die Pommery auch machen. Wie heißt die Gruppe? Da gehört Ramos Pintos dazu. Nieport auch, Familienunternehmen. Und Quinta Valle Maggiore. Ja, das ist schon gut. Boah, das schmeckt mir wirklich ausgezeichnet. Mhm. Und das ist schön, das mal jung zu probieren.
Jetzt haben wir wirklich drei extrem unterschiedliche Ports. Ja,
total.
Das wird mir
schwierig. Deswegen hatte ich vorher gewartet, bis ihr mit eurem Port kommt. Na, ich gedacht, dann ziehe ich erst einen Korken raus, wenn ich weiß, was ihr habt. Sonst hätten wir drei Vintage nebeneinander gehabt. Ich hätte noch einen Joker gehabt. Und 2013 wäre das gewesen. Quinta do Vesuvio. Das ist ein wirklich eines der, ja, der schönsten Quintas am Duro dran, im oberen Duro-Tal. Es gibt keine Straße dahin, es gibt nur eine Bahnstation, wo du aussteigen kannst. Und hat eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte auch. Und die Quinta do Vesuvio, die machen nur Vintage-Port, die machen kein White-Port, die machen kein Tawny, die machen kein Creator, die machen nur Vintage-Port. Und die stampfen auch zu 100%. Und 2021, den Jahrgang gibt's nicht. Da war Corona, da konnten die nicht stampfen.
Ach,
und da kannst du nicht 22 Leute in so einen Kübel reinstellen, also in so einen Lagar reinstellen, die Arm umschlungen miteinander tanzen, beziehungsweise stampfen. Und haben sie gesagt, okay, können wir nicht. Und die machen einen fantastischen Rotwein auch. Und inzwischen machen viele Portweingüter, machen übrigens auch Wein. Das war vor 30, 40 Jahren, war das so 3%, 2%. Heute machen viele Weingüter 20-30% Wein, weil sie einfach gemerkt haben, diese autochthonen Rebsorten, das ist so eine Eigenheit, so eine Besonderheit. Oft sind die Weinstöcke 40, 60, 80 Jahre alt und damit haben die echt einen Pfund. Ne? Und die Sommeliers dieser Welt sind aufgeschlossen, die sind neugierig und dadurch haben die auch eine Plattform gefunden. Ansonsten ist schwierig. Wie willst du Tinta Cao jemand vermitteln, der aber kein Pendant dazu hat? Wie soll Tinta Cao eigentlich schmecken? Und dann kommst du immer so als Neueinsteiger. Und jetzt probierst du es zum ersten Mal, dann sagst du, aha, ja, aber ist das jetzt High-End von Tinta Cao oder ist das Mittelmaß oder ist das ein Einstiegsmodell von Tinta Cao? Also du musst ja da dann erstmal reintrinken. Das macht die Weine aus dem Duro-Tal aber besonders interessant. Und da gibt es fantastische Weiß- und Rotweine auch, die heute auch ihren Stellenwert gefunden haben. Ja, schon gut.
Ihr findet die Flaschen der heutigen Folge wie immer auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de. Ihr seht sie auch auf Insta irgendwann im Laufe der nächsten Wochen auf unserem Kanal in Vino Vervivas oder auch auf YouTube. Wir zeichnen heute auch wieder mit auf. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu sehen, was wir hier heute treiben.
Ganz genau. Ganz kurz noch zu dem Winzer, zu der Winzerfamilie.
Ja.
Das ist die baskische Familie und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Olazabal. Mhm. Und der hat in die Generation der Ferreira Winzerfamilie eingeheiratet. Also das ist ja auch eine sehr, also gängige, bekannte Firma, die Portwein ja schon lange, lange Zeit macht, war auch lange Zeit Generaldirektor da, okay, und hat dann aber seine Sparte mit diesem Portwein dann gegründet. Also so viel noch zu dem Winzer. Also ganz anders als die ersten beiden. Ganz anders.
Also im Reinheiraten hat er auch versucht gehabt, hat aber nicht funktioniert. Also. Ja, wir haben ja gesagt, zu Ü50, entweder über 50 Millionen oder über 50 Hektar. Ja. Alter, egal.
Beides nicht.
Und meine Kinder habe ich immer beigebracht, Mädels, ja, oder meine vier Kinder, der immer beigebracht, pass auf, Augen auf bei der Partnerwahl, ja. Hat er ein Whisky-Weingut? Hat er Ländereien? Ist er Holzfäller? Was hat er denn so? Und meine Tochter hat einmal tatsächlich angerufen und hat gesagt, ja, sie bringt heute Abend ihren Freund mit, aber er ist weder noch, ja. Also.
Das hat mein Opa immer zu meiner Mutter gesagt, dass du arm geboren bist, da kannst du wirklich nichts dafür. Ja. Dass du arm geblieben bist, bist du selber schuld.
Ja, ja, das ist so ein Spruch. Ja, ja, kenne ich auch. Ja.
Da brauche ich noch einen Schluck drauf.
Ja, wenn man drüber lachen kann, ist doch schön.
Genau.
Das ist ja ehrlich. Ja, ja. Das Leben ist manchmal so ernst, dass ich auch wie immer wieder sage, weißt du was, man muss auch den Spaß mit berücksichtigen. Und
der Spaß sollte überwiegen.
Ja, darf nicht zu kurz kommen.
Nee. Apropos, der Spaß soll überwiegen.
Ja.
Wollen wir ein Spiel spielen?
Ja, ich bitte darum.
Uha.
Spiele mit Dito. Dito.
Jetzt bin ich gespannt.
Johannes, wir haben ein Spiel dabei, das heißt Wein schnell gekippt.
Wein schnell
gekippt. Wein schnell gekippt.
Wein schnell gekippt.
Gekippt. Das heißt nicht, du musst ihn selber schnell jetzt kippen, sondern du bekommst gleich Begriffe genannt, zum Beispiel sowas wie Rebsorte mit R. Darauf würdest du antworten.
Riesling.
Zum Beispiel, genau. Ja. Dietmar nimmt 30 Sekunden Zeit. Hast du eine Uhr?
Ja, ich muss nur ein Handy holen.
Dietmar holt sein Handy, um eine Uhr zu haben.
Okay, alles klar.
Ich werde dir sehr schnell diese Dinge nennen.
Sehr gut.
Wenn ich mal eine Uhrzeit habe, dann eine Stoppuhr. Gussi, da ist die Stoppuhr. So, ich bin bereit.
Wir hatten mal einen Gast, der hat irgendwie ganz, ganz viel beantwortet. Und ich dachte irgendwann, wann sind denn diese 30 Sekunden um? Bis uns auffiel, Dietmar hat vergessen, die Uhr zu drücken.
Ha! Ich musste trinken.
Okay. So. Also, Johannes, du bist bereit?
Ja.
Wein schnell gekippt. Rebsorte mit S.
Mit Silvaner.
Anbauregion mit B.
Baden.
Winzer mit K.
Keller.
Herkunftsland mit S.
Schweden.
Weinpodcast mit V.
Weinpodcast mit V. Wie du werde.
Italiener mit B.
Mit was? Mit?
B.
Bartolo Mascarelle.
Ach, so. Aroma mit A.
Apfel.
Spanische Region mit C.
Castillo.
Franzose mit P.
Perrin.
Winzer mit D.
Stopp.
Oh, Johannes. 2, 4, 6, 8. 8? 8 ist Rekord, oder?
8 ist Rekord.
Da waren nur 3 falsch, oder?
Das haben wir nicht überprüft.
Du hättest irgendwas sagen können.
Sehr gut.
Ja, sehr schön. Kommen wir zu einem weiteren kleinen Spiel. Und da sollte der Johannes King der King sein. Ja. Mal gucken, ob Thomas da mithalten kann.
Ja.
Es geht um ein Sylt-Quiz.
Oh.
Aha. Und jetzt kommen wir. Ich bin sehr gespannt. Wann eröffnete Jürgen Gosch seine erste Fischbude?
Nehmen wir eine Sanduhr oder nehmen wir auch die 30 Sekunden?
Nö, das ist auch nicht so. Jetzt ist der Millionär, ne? A, 1969, B, 1972 oder C, 1981.
Okay. Gosch ist ja mittlerweile auf
der 70, ne? Ja, natürlich.
Achso, ich würde es mittlerweile nehmen.
72?
Ich auch.
Dann seid ihr beide richtig. Ein Punkt für jeden. Mm. Ah, mein Jahrgang. So. Von welcher Walart stammen die Knochen, die am Sylter Heimatmuseum in Kaitum ausgestellt sind? A. Schweinswal, B. Finnwal oder C. Pottwal?
Pottwal.
Finnwal.
Thomas führt. Finnwal. Wie lang kann ein Wattwurm werden? A. 20 cm, B. 30 cm oder C. 40 cm?
Ich würde 40 sagen.
Mindestens 40.
3-2. Ihr beide habt recht. Wie viele Treppenstufen muss man gehen, um die Uwe-Düne zu erklimmen? A. 85, B. 96, C. 110.
Aber wir sind gestern vor der Uwe-Düne abgebogen. Wie viel waren es nochmal?
85, 96, 110.
110.
96.
110. 3-3. Wenn dir in Westerland eine Möwe das Fischbrötchen aus der Hand klaut, ist es meistens eine A. Silbermöwe, B. Lachmöwe oder C. Heringsmöwe?
Lachmöwe.
Silbermöwe.
Silbermöwe, 4-3.
Ah!
Die Hörnum-Odde ist eine von 2 Odden in Deutschland. Auf welcher Insel befindet sich die andere Odde? Auf Föhr, auf Amrum oder Norderney?
Amrum.
Norderney.
4-4. Wie lang ist Sylt von Norden bis nach Süden? A, ca. 29 Kilometer, B, 38 Kilometer, C, 46 Kilometer.
38.
29, 38, 46.
Komm, wir wollen die Spannung hochheben. Ich sag 46.
5-4.
Für Johannes.
38 Kilometer. Wie viele Leuchttürme gibt es auf Sylt, die in Betrieb sind? A, 3, B, 4, C, 5.
3.
Ich glaube, es sind 4.
4? Wie viel hatten wir jetzt gerade? 5-4?
5-4 vorher?
5-5.
Aber ein Unentschieden. Geil,
sehr gut, sehr gut.
Nicht schlecht, das spricht.
Sehr gut.
Hartes Duell.
Ja, nicht. Jawohl, sehr gut.
Ja, lernt noch was von Sylt dazu. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Oh, auch gute Fragen.
Wirklich.
Ja.
Lang gesucht.
Lang gesucht.
Ne? Lang gesucht.
Gut recherchiert, muss man direkt sagen. Sehr gut recherchiert.
Johannes, ja. Ich habe hier 10 Sätze mitgebracht. Mhm. Ich würde dich bitten, die einfach zu vervollständigen.
Okay.
Freiheit bedeutet für mich,
auf dem Morsumdeich spazieren zu gehen.
Das Erste, was ich morgens mache, ist
Yoga-Übungen.
Über Deutschland denke ich
nicht mehr nach.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
Ich würde Koch und Winzer werden.
Mein Leben mit Kulinarik als beruflichen Mittelpunkt bedeutet mir
Glücksfall.
Am liebsten esse ich
Linse, Spätzle und Seidewürstle.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten. Ach so, das ist eine schwierige Frage, ne, für ihn.
Champagner und Portwein.
Ah. Ja. Der folgenden Generation rate ich
zu mehr Achtsamkeit.
Am Leben liebe ich am meisten
meine Freiheit.
Wein ist für mich
Lebenselixier.
Toll. Vielen lieben Dank.
Wieso klingelt das?
Wo kommt denn die Musik jetzt her?
Ich weiß es nicht, aber es war schön. Es war eine gute Untermalung gerade fürs.
Ich weiß nicht.
Für das Letzte.
Ich habe mein Ding raus.
Champagner und Portwein, ne? Also die Whisky-Distillerie in Schottland, die ist irgendwie aus dem Augen, aus dem Sinn.
Ja, ich war da ein paar Mal unterwegs und meine erste Frau, die hat Whisky sehr gern getrunken und da waren wir tatsächlich 2-3 Mal unterwegs. Aber ich bin jetzt nicht so ein Whisky-Fan. Also wenn so ein Artback Uggedal, so was ganz Räudiges,
also wenn
meinst, so was ganz Torfiges oder so, aber so die anderen Whiskys da, kann ich so nicht meinen.
Ja. Also lieber ins Durotal.
Ja, oder Armagnac-Gebiet. Armagnac ist auch etwas, was ich heiß und innig liebe. Weil das ist auch so eine ehrliche, so eine erdige Geschichte. Und da brauchst du einfach Zeit, das ist unprätentiös. Weißt du? Cognac, das sind alles so kleine Louis Trés. Ja, alles so kleine. Ja, ist wirklich so. Und so ist der Cognac auch, ne? So ein bisschen hochstilisiert, so dahin, ich sag mal, dahin küvettiert. Und bei Armagnac ab ins Fass und einfach 100 Jahre warten.
Wobei, so ein Cognac könnte ich gerade brauchen hier auf Sylt. Ist ja sehr kalt, ne? Du weißt ja, das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen.
Oh, das kam halt tief aus dem Uterus heraus bei dir, ne?
Der war aber gut. Oh, mein Gott.
Das wärmste Jäckchen, Cognacchen. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik. Wir haben ja schließlich 3, bevor wir schon getrunken. Die nennt sich bei uns der Zungenbrecher.
Oh. Der Zungenbrecher.
Lohnt sich natürlich immer, wenn man ein paar Gläserchen noch mehr getrunken hat. Ja, aber so früh am Morgen reicht das ja auch schon ein bisschen. Für wen hast du?
Ich hätte hier die 2 für dich, Dietmar.
Warte, meine Güte. Okay. okay. Bei dem alten Lappenschuppen, wo die Lappenschoppen kippen und für ein paar Robbenhappen hübsche Lappenpuppen strippen, bis sich die ganzen Lappen sippen mit den Rippen von den Robben um die hübschen Puppen kloppen, sollst du nie den Schlitten stoppen.
Richtig.
Wow, das funktioniert nur mit Portwein.
Ich sag's dir. Ja.
Das funktioniert. Boah, nicht schlecht.
Guck mal, ja. Der war gut.
Extra für dich.
Oh. Extra für mich?
Ja.
Ah. Super. Im Häfele, im Eckle, da leid ein kleines Breckele vom Fritzele beim Weckele, ein Häfele, ein Eckele. Da kommt ein kleines Geckele und frisst ein kleines Breckele vom Fritzele beim Weckele, im Häfele, im Eckele.
Sehr gut. Sehr gut. Oh, gut. Prinzessin, ich habe auch einen für dich.
Ja.
Oh. Welcher? Die 1?
Die 1.
Der Büsumer Hummer Tim und der Amrumer Hummer Tom, die waren einander gramm, weil der Hummermann Tom dem Tim und der Hummermann Tim dem Tom die Hummerfrau Emma nahm. Warum nur der Jammer? Warum nur der Kummer? Warum denn nur immer der Jammer und Kummer um Hummerfrau Emma? Warum?
Es macht keinen Spaß mit ihm, ne? Es macht keinen Spaß mit ihm.
Da läuft es du aber wie Öl.
Er hat die ganze Zeit ruhig. Ne? Ich habe das Gefühl, er konzentriert sich immer nur auf diese eine Minute.
Ja.
Also Minute ist gut. Also, ne? Ja, ich habe was für dich. Das ist mal was anderes. Einfach die Wörter hintereinander lesen.
Das nennt man einen Satz lesen,
die Wörter
hintereinander lesen.
Einfach richtig lesen.
Ah, du bist eine Sau. Versendung, Baumentaster. Was ist das denn? Enterbender. Mettenten. Hinsterbender. Polentataler. Hochentaster. Hoffensterchen, Brathering, Kreischorverband, Ohrengel, Zwergelstern, die Zwergelstern kenne ich, Kombi-Abo oder
ja, deutsche Sprache.
Hart unbeteiligt.
Oh, ist das schwierig. Ist das schwierig. Ja, ist das scheiße.
Wow. Ich war ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, oder?
Ja, ich finde, die sollten wir mal irgendwo aufschreiben. Was ist ein Enterbender? Ach, ein Erbender.
Sehr schön. Ich hätte auch Polettotaler gelesen. Ja. Poletto, ja. Cornelia hat sich gefreut.
Es wirkt ja immer erstmal so logisch auf den ersten Blick. Dann merkst du, es funktioniert nicht und dann brauchst du irgendwie einen neuen Weg dazu.
Aber dieses Kombi-Abo habe ich tatsächlich, als ich an der Kasse am Theater stand, habe ich an einem Plakat gelesen und ich habe mich echt gefragt, was Kombi-Abo heißen soll.
Ja.
Ich stand wirklich 5 Minuten da wie ein dummer Esel und habe nur auf dieses Wort geblickt, bis irgendwann der Groschen gefallen ist. Kombi-Abo. Also das...
Ich habe das mal als Übung früher, als ich noch in einem anderen Beruf gearbeitet habe, mal gemacht. Da hat man Leuten gezeigt, Abendstern, Morgenstern. Und dann sollten sie weiterlesen beim nächsten Wort. Und das war eben Zwergelstern. Und dann lesen alle Zwergelstern, einfach um zu sehen, du musst immer fit bleiben, im Kopf und wach bleiben, wenn du was guckst. Und alle haben Zwergelstern gelesen. Deshalb kann ich die Zwergelstern, wusste ich sofort, was ich tun muss.
Genau. Also beim Ohrengel hätte ich auch Ohrengel gelesen.
Ja.
Ne? Also Ohrengel fände ich ja.
Der Ohrengel ist super.
Der Ohrengel, also statt Ohrengel, Ohrengel, hätte ich auch gelesen.
Oder den...
Und, aber Ohrengel. Hm. Also... Enterbender. Enterbender finde ich geil.
Das ist eine neue Produktlinie für dich.
Ja, Enterbender.
Von Enterbender. Johannes King. Enterbender.
Ja, Enterbender. Komm, machen wir einen letzten kleinen Spaß, Johannes. Okay. Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt. Also du. Hast du schon mal einen Filmriss gehabt?
Was soll ich? Ja.
Ja. Achso. Ich habe noch nie Rezepte bei Kollegen abgeschaut.
Nein. Ja.
Ja. Ich habe noch nie allein laut vor dem Spiegel gesungen.
Ja.
Du hast noch nie laut vor dem Spiegel gesungen?
Doch.
Also.
Ja.
Ich habe laut vor dem Spiegel. Ich habe noch nie. Das ist schwieriger als Enterbender. Ja. Ich habe noch nie etwas geklaut.
Nein.
Was denn?
Doch, wir haben untereinander stibitzt. Also im Schwarzwald heißt es ja stibitzt.
Ist auch schöner.
Wenn man sich was von den Geschwistern genommen hat.
Ah, ja.
Da kam der Schutzmann und man sagt, nur
beim Stibitzt.
Das ist auch nicht so schlimm, dann, wenn man Stibitzt
sagt. Nein, aber es ist das Gleiche.
Ja.
Also streng genommen ist es das Gleiche.
Ja.
Das ist.
Ich habe noch nie Fanpost an einen Promi geschrieben.
Nee, habe ich tatsächlich noch nie.
Ich habe noch nie die Sylter Urlauber verflucht.
Doch.
Wann? Zu welchen Gelegenheiten?
Ich muss zur Arbeit, geh weg da vorne, gib Gas.
Hatten wir heute Morgen auch.
Ich habe keinen Urlaub. Es gibt auch noch Leute, die hier arbeiten.
Und ich habe noch nie ein Gericht so gar nicht kapiert, das Feuer und das Gargerät nicht so recht hinbekommen und von der Jury nur 3,1 Punkte bekommen.
Doch, das habe ich tatsächlich geschafft, obwohl ich Pfadfinder war und eigentlich hätte wissen müssen, dass du einfach da nur richtig Dampf drunter machen musst. Ja? Aber da war dann die Zeit schon weg.
Was ist passiert?
Die Dinger waren nur halb gar.
Das war Kitchen Impossible?
Ja, genau. In Slowenien. Nee, nicht Slowenien, das war in Montenegro. Und da musst du sagen, das war eine unwirkliche Landschaft. Da hättest du Jurassic Park drehen können. Wirklich wahr. Das war also diese Landschaft dort, die war unglaublich. Wirklich. Ja, mit dem Kochen hat es da nicht gut hingehauen. Das war schade.
Ja. Ja. Gut, aber am Ende hast du die zweite Aufgabe war besser, ne?
Ja, ja, genau. Ja. In San Francisco. Ja. Ja, musst du dann um die halbe Welt fliegen.
Was man so tut für den Job.
Ja, was macht man denn alles?
Johannes, wir haben diese drei wunderbaren Portweins hier.
Ja.
Wenn du diese drei jetzt im Grunde genommen alle einmal beschreiben würdest. Und zwar assoziativ, wo würdest du welchen trinken? Warum?
Also der White Port ist für mich ganz klassischer Zwischenport. Ne? Der muss im Kühlschrank stehen, so dass man immer griffbereit hat. Der hat auch die richtige Temperatur. Späten Nachmittag ein so ein Gläschen davon. Passt aber auch wirklich hervorragend als Aperitif solo getrunken. Valle di Maggio ist natürlich zu jung, aber man will ja mal wissen, was in der Flasche drin ist. Und deswegen klasse, dass wir ihn aufgemacht haben. Für mich großartig, wirklich großartig, diese junge Portwein. Er hat Ecken und Kanten, er hat Tannine, er hat Gerbstoffe, er hat Säure auch. Das merkst du da richtig drin. Das ist ein Vintage-Port, der kann gut reifen und der wird lange reifen. Bin mir sicher, dass das ein toller Portwein wird, ein toller Vintage-Port wird. Ja, solo trinken, solo probieren. Morgen nochmal nachprobieren, aber dann ist auch gut. Also der entwickelt sich jetzt da nicht. Und der 91er, das war für mich echt eine Überraschung, Rama Spintos aus der halben Flasche. Sehr sexy. Von der Eleganz her, von der Farbe her auch. Hat eine schöne Farbe gehabt.
Du sollst den Wein beschreiben, nicht mich.
Ach so. Ja, okay. Und sehr schöne Farbe. Ein guter Duft. Am Anfang in der Nase ein bisschen muffig. Hat er dann aber verloren. Und ich muss sagen, sehr angenehmer Vintage-Port aus 91, was nicht so ein großes Jahr ist. Und dann noch aus der halben Flasche.
Du sollst nicht Thomas beschreiben.
Es ist top. Top, wirklich top. Ja.
Sehr schön.
Wär's für dich möglich, auch wenn die drei sehr unterschiedlich sind, heute einen Tagessieger zu küren für dich?
91.
Ja!
Rahmenspindel. Ja. Wobei, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair.
Nein.
Halt den anderen zwei gegenüber, weil es Top-Kandidaten auch sind. Aber das ist für mich eine Überraschung. Halbe Flasche 91, was nicht so ein großes Jahr ist und dass der so gut ist. Ja.
Das nehme ich so hin.
Ja.
Ich akzeptiere
also ein kleiner Tag,
ne? Sebi, was sagst du denn?
Ich bin für den ersten, weil das war für mich eine echte Überraschung.
Der White Port.
Genau. Die anderen, ja. Sehr gute Portweine.
Ja. Ja. Das Gesicht dazu ist ja sehr schön. Kann man jetzt nicht sehen, ja, aber.
Das ist leider hinter der Kamera.
Nee, wunderbar.
Dietmar?
Ich finde den White Port einfach sehr überraschend, mal abgesehen davon, mal Gegensatz zu Vintage. Und einfach die Farbe ist der Oberknaller. Ja. Und die anderen drei, ich finde deinen großartig, Thomas. Ja, auch das Muffige passt zu dir. Also insofern, ich find schon, das sind drei wirklich großartige. Aber den White Port finde ich halt einfach von, weil er ein bisschen anders ist als die Vintage, schon großartig.
Mhm. Ja. Ist gut. Gutes Trio.
Ja. Sehr gut.
Damit statt Frühstück.
Kann man arbeiten. Ne?
Ja.
Und dann geht's für uns jetzt gleich weiter in den Genussshop.
Ja, freue mich auch drauf.
Sehr gut. Kleiner Mittagslunch.
Ja, ja, genau.
Oh, Herr. Das muss hinter der kleinen Port, ne?
Hinter der kleinen Port.
Zum Zwischenport.
Natürlich. Zum Zwischenport. Genau. Das ist das Wort, eigentlich das Wort des Morgens. Zwischenport.
Auf ein Zwischenport.
Auf ein Zwischenport.
Ja.
Zwischenmeile. Ja. Zwischen den Essen.
Ja.
Ich finde Zwischen gut.
Genau so.
Inzwischen finde ich es cool.
Ja. Johannes, tausend Dank, dass du uns hier nach Sylt eingeladen hast, dass wir dich besuchen durften,
ja,
dass wir diesen wunderbaren Vormittag mit dir verbringen konnten. Mhm. Drei sensationelle Ports. Sag mal Ports oder Port?
Porties. Ports.
Ja, Ports. Das
ist Mehrzahl.
Drei sensationelle Ports mit dir trinken durften.
Vortossen.
Ist so wirklich schön hier im alten Bahnhof bei dir und ich bin mir sicher, wir kommen wieder. Spätestens 2054 oder was war es, hatten wir ja nochmal ein Date, die Flaschen aus dem Jahr 2023 zu verkosten.
19, die aus 19.
Die aus 19 war es.
Aber ist doch egal.
Ja. Die 23er nehmen wir dann auch schon mit.
Die nehmen wir auch dazu.
Ja, genau. Haben wir dann Zeit für.
In diesem Sinne bleibt uns nichts anderes zu sagen. Vielen, vielen Dank noch einmal. Und wie immer hat bei uns der Gast das letzte Wort.
Ja. Also, was ihr von Aufriss gemacht habt, Chapeau. Und dann morgen zum 9 hier anzutreten, damit wir das hier machen können, das kurz nach den Feiertagen. Vielen lieben Dank, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich höre mir den Podcast tatsächlich auch an. Und dann rufe ich euch an und sage, nein, das hättet ihr rausschneiden müssen. Warum habt ihr das drin gelassen? Nein, Spaß beiseite. Es echt war sehr amüsant, war sehr schön. Vielen Dank und viel Erfolg. Auch weiterhin. Ja?
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.